Ich habe, als ich 16 war, gedacht, Bücher schreiben, da habe ich Bock drauf. 19 Jahre später habe ich jetzt dieses Buch, das im Heimon Verlag erschienen ist, in der Hand. Und das ist so eine Mischung aus, einerseits kann ich es immer noch nicht fassen und andererseits ist halt bis zu diesem Punkt, dass dieses Buch jetzt in meiner Hand liegen kann, so viel passiert an Vorarbeit.
You are now entering the danger zone.
Literatur kann ihre Intelligenz fördern und ist gefährlich für ihre Fantasie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Literaturcafé.de Podcast. Mein Name ist Wolfgang Fischer vom Literaturcafé.de und heute habe ich wieder einen Gast. Der sagt schon Hallo, denn es ist einer, der den Podcast-Hörerinnen und Hörern nicht ganz unbekannt ist, Fabian Neidhardt. Willkommen, Fabian.
Hallo, schönen Abend.
Allerdings ist heute etwas anders, denn normalerweise ist Fabian oder bist du ja immer zu Gast und wir reden über Bücher, die andere geschrieben haben und diskutieren über Bücher. Heute aber etwas ganz Besonderes, denn jetzt könnte ich sagen, Sie hätten diesen Podcast sehen können, wenn Sie ihn jetzt hören. Denn Fabian ist heute in einer anderen Rolle zu Gast und dieser Podcast, den Sie jetzt hören hier im Literaturcafé.de als Mitschnitt, der ist live oder war live zu hören, gestreamt via YouTube und Facebook und aufgenommen jetzt hier für den Podcast am Dienstag, den 16. Februar 2021. Wir haben jetzt 21.15 Uhr, ziemlich genau. Yes. Und man kann uns oder konnte uns, je nachdem, wer es eben nachträglich hört, jetzt live zuschauen via YouTube und Facebook. Und das hat eben einen ganz besonderen Grund, denn es ist, wie gesagt, kein normaler Podcast. Und Fabian ist heute in einer neuen Rolle sozusagen zu Gast. Denn heute ist der Tag, an dem Fabians zweites Buch erschienen ist. Im Heimon Verlag, im österreichischen Heimon Verlag, ist das Buch Immer noch wach. Seit heute erhältlich, nach langer, langer Zeit. Mhm. Und wir werden in diesem Podcast uns heute über ein Buch unterhalten. Also zwei Leute reden über ein Buch, das der eine gelesen hat und der andere auch, aber der hat es auch noch geschrieben. Und über diesen Prozess werden wir sprechen, werden wir Einblicke geben, wie das Buch entstanden ist, wie heute auch die Reaktion ist. Also heute haben wir sozusagen den Tag auch schon zusammen verbracht und ich hatte auch da nochmal so Einblicke, wie sich ein Autor benimmt, wenn sein Buch herausgekommen ist und wie er dauernd checkt auf Amazon, wie denn der Rank ist und welcher Kategorie er welche Platzierung hat und was auf Instagram los ist und ob sich schon eine Bloggerin oder ein Blogger über das Buch ausgelassen hat, welche Medienberichte online gegangen sind. Also die gibt es auch. Und darüber werden wir also über alles sprechen heute in dieser ganz besonderen Podcast-Folge. Also für alle, die auch schreiben, ist es ein bisschen so ein Einblick,
auf jeden Fall,
wie es sein kann.
Genau.
Und für die, die nur Bücher lesen, haben wir hoffentlich auch so ein bisschen einen Einblick, wie es denn so aus Sicht eines Autors.
Genau,
hinter die Kulissen. Deswegen fangen wir an. Also nochmal, Immer noch wach heißt das Buch im Heimon Verlag erschienen. Ich habe es auch jetzt das erste Mal in dieser gebundenen Ausgabe gesehen.
Ganz frisch in dieser Ausgabe.
Wird es auch auf literaturcafé.de, kann man die sich dann auch nochmal im Foto anschauen. Wir halten das tatsächlich denen, die jetzt zuschauen, sozusagen auch nochmal live in die Kamera. Man sieht es ist ein Buch mit Lesebändchen, es ist ein Buch mit Prägung, also dieser Titel Immer noch wach ist so leicht glitzernd eingeprägt, das versuchen wir mal zu zeigen. Und es sieht also wirklich gut aus, muss ich also auch sagen.
Es sieht gut aus. Es fühlt sich wunderschön an, weil das so raues Recyclingpapiermäßig ist.
Ja.
Also im besten Falle Sinne jetzt. Ich finde, es liegt sehr gut in der Hand. Es hat Ja.
Ja. Ja, also man sieht schon, der Autor ist begeistert. Wir haben, also für die, die zuschauen, beziehungsweise das Video, vielleicht kannst du es mir auch noch zur Verfügung stellen oder auf YouTube kann man es sich ja anschauen. Wir haben noch auch so ein Auspackvideo.
Ja, genau.
Du hast tatsächlich so ein Unboxing-Video gemacht, denn man bekommt ja auch so, also das sollte hoffentlich so sein, als Autor ja zumindest auch mal ein paar Exemplare zugeschickt.
Ja, genau. Also ich habe sowohl meine quasi Autorenexemplare bekommen, aber ich habe gleich auch noch mal ein paar dazu bestellt. Also ich habe gesagt, ich werde auf jeden Fall auf irgendeine Art diese Bücher wieder los.
Ja.
Einerseits natürlich gehen ganz viele von diesen Büchern, die ich heute bekommen habe, an Menschen, die mir bei diesem Buch geholfen haben, die Infos gegeben haben, die mit mir ganz viel an diesem Thema gearbeitet haben, die Inspiration waren, die wichtig waren in diesem Prozess des Schreibens und Begleitens. Und da werde ich auf jeden Fall ein paar Bücher verschicken. Und dann gibt es aber auch signierte Exemplare, aber ich glaube, dazu kommen wir auch später nochmal. Deswegen ist diese Kiste aber so groß. Das war der Bogen, den ich ziehen wollte.
Genau. Und wir können uns gleich mal das Video auch nochmal anschauen und kommentieren. Beziehungsweise ich zeige das jetzt mal. Das ist, wie du das Ding auspackst. Ich erwähne noch parallel, aber für alle die, die dann immer kommen und persönlich eine Autorin oder einen Autor kennen und sagen, kannst du es mir ein bisschen günstiger geben für meine Mutter und so? Da muss ich als Buchhändler, als zumindest gelernter Buchhändler darauf hinweisen, Bücher sind preisgebunden. Das heißt, selbst du als Autor darfst es nicht günstiger verkaufen.
Yes.
So, das ist also auch mal der Hinweis. So, da sieht man das Vorsatzpapier, das ist so ein schönes gelbes.
Gedruckt mit Welle drauf.
Und da der Titel und der eigene Name.
Ja, das ist wunderschön.
Ich weiß, das ist eine Fußballerfrage und die ist abgegriffen, aber wenn es jetzt dann wirklich da vor dir lag, hast du geweint oder was war das für ein Gefühl?
Nee, das nicht, aber weil, also aus verschiedenen Gründen nicht. Ich kann es einerseits einfach noch nicht fassen. Also es ist einfach wirklich... Ich habe, als ich 16 war, gedacht, Bücher schreiben. Da habe ich Bock drauf. Das will ich mal machen. Ich will Bücher schreiben, ich will Bücher veröffentlichen. Und das heißt, fast forward, 19 Jahre später habe ich jetzt dieses Buch, also du hast ja vorher schon gesagt, es ist das zweite Buch und darauf werden wir auch noch kommen und so weiter. Aber jetzt habe ich dieses Buch, das im Heimon Verlag erschienen ist, in der Hand. Und obwohl das jetzt, also das ist so eine Mischung aus, einerseits kann ich es immer noch nicht fassen, obwohl ich es jetzt in der Hand habe und es ist wunderschön und wertig und liegt gut in der Hand und riecht nach einem Buch. Und andererseits ist halt bis zu diesem Punkt, dass dieses Buch jetzt in meiner Hand liegen kann, so viel passiert an Vorarbeit, an Lektorat, an, ich weiß nicht, wie oft ich dieses Buch und diesen Text gelesen habe in Digitalform und dann in Satzform und dann nochmal überarbeitet und dann eingesprochen fürs Hörbuch. Also, weißt du, einerseits ist es so weit weg, dass ich es immer noch nicht greifen kann und andererseits ist es so gewohnt für mich, weil ich schon so viel die ganze Zeit damit zu tun habe und die Cover in verschiedenen Versionen gesehen habe, dass es jetzt zwar da ist, aber es fühlt sich eher an wie so ein Schritt auf einer Reise als das Ziel oder sonst was, wie ich es mir sonst immer vorgestellt hatte. Und deswegen, ja klar, es ist unfassbar und ich bin total glücklich in einer Zeit, die immer weniger Bücher produziert, mein Buch trotzdem noch bei einem Verlag veröffentlichen zu dürfen und da kann Corona da sein und ohne diese Pandemie kleinreden zu wollen, trotz dieser Pandemie bin ich super dankbar dafür, dass das passiert gerade.
Und das ist natürlich klar, normalerweise unterhalte ich mich sehr viel mit Autoren, moderiere viele Gespräche, ja. Aber dies ist natürlich auch für mich ein ganz besonderes Gespräch, das müssen wir sozusagen auch oder muss ich auch vorweg schicken, dass ich hier in dem Fall nicht mit einem Autor spreche, wie sonst auch, wo ich vielleicht das Buch gelesen habe und dann lerne ich ihn unter Umständen auch das erste Mal kennen, wenn ich da mit ihm auf der Bühne stehe oder sonst wie, sondern hier in diesem Fall kennen wir uns natürlich schon länger und habe ich auch in Teilen diesen Prozess, da können wir auch nochmal drüber sprechen, auch aus meiner Sicht, miterlebt, tatsächlich, wenn man so will, als du noch tatsächlich so die erste Version runtergeschrieben hast.
Ja.
Das habe ich relativ auch noch mitbekommen. Bis hin zum Titel, da wir auch nochmal sprechen, da hatten wir auch so gemeinsames Erlebnis, als dieser Titel immer noch wach entstanden ist. Und bis es jetzt tatsächlich auch da ist. Und von meiner Seite aus muss ich sagen, das kann ich auch schon mal vorweg schicken, natürlich habe ich als jemand, der eben Literaturkritiker ist, natürlich auch immer einen kritischen Blick drauf gehabt. Und es ist auch etwas anderes, wenn jemand, den man kennt, ein Buch schreibt, wenn man teilweise von meiner Seite aus auch manchmal sagt, ob das wirklich so optimal ist, könnte das besser laufen. Die erste Version zum Beispiel, wo ich auch noch dachte, da müsste man noch einiges dran arbeiten, die nichts mit dem zu tun hat, was jetzt dabei rausgekommen ist. Ja. Und ich muss von meiner Seite auch sagen, dass ich genauso skeptisch war, weil ich immer gesagt habe, naja, wenn ein Buch rauskommt, dann da reden wir natürlich auch im Literaturcafé drüber, das ist klar, aber nach dem Motto, ich kann mich dann auch ein bisschen mal zurückziehen und so allgemeine Fragen stellen, aber insofern bin ich auch sehr erleichtert gewesen, und das sage ich jetzt nicht nur so, sondern als ich das Buch gelesen habe, zum ersten Mal dann ganz in der Form, die es jetzt geworden ist, also auch darüber werden wir sprechen, wie es dazu kam, und ja, ich habe es gelesen und war begeistert tatsächlich, was auch aus diesem Text geworden ist, und war auch erleichtert, was aus diesem Text geworden ist, denn es ist natürlich nicht so einfach. Ich weiß, im Freundes- und Bekanntenkreis sagen viele, boah, Wahnsinn, dass du es geschafft hast und sonst wie, weil diese Freunde meistens sowieso wahnsinnig begeistert sind, dass du so viele Seiten am Stück füllen konntest, während jemand so wie ich und sowieso ich an solches immer sehr kritisch ist, manchmal auch sehr direkt, da hatten wir also auch schon Momente, manchmal auch sehr direkt im Urteil, und insofern bin ich jetzt also auch sehr erleichtert, dass ich mit Nachdruck also auch dieses Buch empfehlen kann, und das klingt jetzt so, als würde ich jetzt hier Vorschusslorbeeren, aber es ist tatsächlich auch für mich in gewisser Weise erleichternd, jetzt mit gutem Gewissen sagen zu können, wow, es ist wirklich ein Buch, das ich auch weiterempfehlen kann.
Da bin ich auch super dankbar für, und genau das, was du alles gesagt hast, ich meine, das ist jetzt natürlich voll die dumme Situation von meiner Seite aus, das nochmal zu unterstützen, aber jemand anderes kann das gerade nicht, also mache ich das in kleiner Form. Ich weiß, wie du sein kannst, und ich weiß, dass wir auch manchmal echt schon aneinander geraten sind, weil du deine Meinung einfach sagst und ich manchmal richtig, oder du pissig bist auf mich oder andersrum, ich auf dich, weil du so unverblümt manchmal Dinge sagst und auch deine Meinung einfach preisgibst, und ich denke so, ey, ja, aber ist es nicht der richtige Zeitpunkt, das jetzt zu sagen? Und da war ich, so wie du erleichtert warst, ich genauso erleichtert, weil ich dachte, ich wusste, du hast gesagt, ja, wir machen auf jeden Fall was, und ich wusste aber, ey, wenn es dir nicht gefällt, dann wird das halt eine kurze Ankündigung, wir reden drüber und gut ist. Und als du geschrieben hast, ey, ich bin begeistert, dachte ich so, wow, geil. Und Shanti, meine Freundin, die hat echt gesehen, auch wie ich so Pippi in den Augen hatte, weil ich wusste, dass das, dass du halt jemand bist, der besonders ehrlich zu Menschen ist, die dir am Herzen sind. Und dass du das dann gesagt hast, da war so, okay, geil, das ist schon mal richtig gut. So.
Nun haben aber glücklicherweise auch andere schon gesagt, dass es gut ist, denn das war ja auch der heutige Tag, aber da kommen wir nochmal dran. Jetzt sollten wir aber tatsächlich erstmal darüber sprechen, worum es in diesem Buch geht. Ja. Ich glaube, das ist so die Basis, die man einfach mal legen muss. Worum geht's in diesem Buch? Und tatsächlich habe ich mir so ein bisschen angewöhnt, weil ich selber immer so auch in Seminaren die Autoren so, du musst einen Pitch haben, du musst mit zwei Sätzen, und das weißt du ja auch, du hast es auch studiert, da können wir auch nochmal, aber das weißt du auch, man sollte als Autor jetzt nicht groß ausholen und irgendwie 5 Minuten erzählen, dass es darum auch noch geht. Deswegen frage ich mal dich, weil du ja wirklich Profi bist, wenn du jetzt gefragt wirst, Fabian, du hast ein Buch geschrieben, worum geht's denn da?
Es geht um das Sterben, das Leben und die Verantwortung, die man nicht nur nicht sich selbst gegenüber, sondern auch den Menschen gegenüber hat, die denen man wichtig ist. Das ist jetzt die Meta.
Das war der Meta-Pitch. Genau, und jetzt sagt aber der Verlagsmitarbeiter, jetzt brech das mal ein bisschen persönlich runter. Welche Figuren
geht es? Es geht um Alex. Alex ist 30 Jahre alt. Und Alex ist mit seinem besten Freund in der glücklichen Lage, ein eigenes Café zu haben. Er betreibt ein Café, den Türrahmen, in einer ehemaligen Metzgerei. Er ist immer überarbeitet, er hat immer Kopfschmerzen und Bauchschmerzen. Er ist mit der Frau zusammen, die er die Liebe seines Lebens nennt. Aber er ist halt am glücklichsten, glücklicher als je zuvor, weil er genau das tut, was er immer machen wollte. Dieses Café betreiben, Menschen glücklich machen und so weiter. Bis er, fast forward, im Café umkippt und rauskommt, dass er Magenkrebs im Endstadium hat. Und das bedeutet für ihn, weil sein Vater an diesem gleichen Krebs gestorben ist und er weiß, wie sein Vater aussah damals, als er gestorben ist, Und er weiß, dass die Ärzte alle nicht helfen konnten im Krankenhaus. Er weiß das. Also für ihn ist das einfach die prägende Erinnerung, dass die Ärzte hilflos vor neben seinem Vater stehen und dieser Krebs machen kann, was er will. Und er sagt, ich will das nicht machen. Ich gehe nicht ins Krankenhaus. Ich werde keine Therapien machen. Ich werde mein Leben in diesem projizierten Zeitraum vom halben Jahr so gut leben, wie ich kann. Ich werde meine Löffelliste abarbeiten, meine Bucketlist und werde dann in ein Hospiz gehen, das weit weg ist. Und das muss er aber machen gegen den Willen derer, die ihn lieben, weil die sagen, hey, wir wollen dich begleiten und warum kämpfst du nicht dagegen an? Es ist viel passiert, seit dein Vater gestorben ist an diesem Krebs. Aber für Alex ist klar, dass das nicht geht und dass er das so durchziehen wird. Naja, und er versucht das durchzuziehen, aber wir alle kennen das Leben macht nicht das, was wir planen.
Genau, und genau, wir hatten nämlich auch wieder so, was erzählt man von einem Buch? Und es gibt natürlich einen Twist und das ist das, wo wir auch sagen, das lassen wir natürlich offen, denn ja. Es soll ja auch darum gehen, da will man es gar nicht verhehlen, dass genau. Leute zu dem Buch greifen, das Buch kaufen. Deswegen muss man ja auch irgendwann mal mit so einem Cliffhanger aufhören. Von dem, wie du es jetzt erzählt hast, klingt das natürlich, du hast ja in der Metaebene auch gesagt, es geht um Trauer,
ja.
Klingt das jetzt ja, denke ich mal, vielleicht für viele nach einem wahnsinnig schweren Buch, wo ja. Sie sagen würden, Trauer und Tod und jemand, der sozusagen tot geweiht ist, klingt nach einem wahnsinnig schweren Buch. Ich ja. kann schon mal auflösen, dass es das in Teilen natürlich auch ist, du hast dieses Thema nochmal behandelt, aber dein Charakter ist ja durchaus sehr pragmatisch, was ja auch den Umgang mit dem Tod angeht.
Ja, nicht nur pragmatisch, also doch, wir können sagen, Alex ist pragmatisch auf jeden Fall. Vielleicht ist Alex auch einfach nur pragmatisch, weil Pragmatismus in dem Moment heißt, sich nicht wirklich damit auseinandersetzen zu müssen. Ich als Erzähler, beziehungsweise Alex als Erzählfigur dagegen, würde ich sogar so weit gehen, dass er mit diesem Thema so leicht, kann man das sagen, wie es geht, umgeht. Also dafür, dass das ein Buch über Abschiede und Trauer und das Sterben geht in vielfacher Form, weil Alex im Hospiz natürlich ganz viele Menschen kennenlernt und trifft, die alle nur da sind, weil das die letzte Station des Lebens ist, ist es, wenn ich es gut gemacht habe, gleichzeitig auch sehr positiv und witzig, hoffe ich.
Ist es etwas, was dich auch beschäftigt, also dieser Gedanken? Oder gut, manchmal, wir beschäftigen uns letztendlich alle, naja, vielleicht manche verdrängen es vielleicht, aber immer so auch mit dieser Frage, was ist, wenn ich sterben ja. müsste oder ja. wenn ich jetzt, was würde ich machen? Diese berühmte Frage, würdest du vom Arzt die Diagnose bekommen, die ja Alex genau. auch bekommt? Ja. Du hast nur noch höchstens, was weiß ich, 3 Monate zu leben. Was würde ich dann machen? Das ist schon so eine Frage. Ist es tatsächlich aus dieser, letztendlich, Frage, die wir uns alle stellen, auch entstanden? Oder warum hast du dich diesem Thema zugewandt?
Also, ich habe mich diesem Thema zugewandt, weil ich mich dem Thema Sterben und Tod und irgendwo auch grundsätzlich Themen, die so ein bisschen tabuisiert sind in der Gesellschaft, gerne zuwende. Und ich glaube, dass es viele Dinge gibt, die sind so. Und die hinterfragen wir oft nicht. Und das finde ich total spannend, das zu hinterfragen und da einmal genau hinzugucken. Und das Sterben ist halt einfach ein Ding, das uns allen irgendwann passieren wird. Und jetzt kommt das, worauf sich die Presse auch so gern gelegt hat gerade in den letzten Tagen. Ich habe Teile meiner Kindheit und Jugend auf einem Friedhof verbracht, weil das Haus meiner Eltern innerhalb der Mauern eines alten Friedhofs liegt. Und da sieht man bis heute die Soldaten-Gedenkgräber und da sieht man bis heute bei dicker Schneeschicht die Vertiefungen in einer Reihe, wo die Gräber waren. Und wenn man damit aufwächst, plus einer großen italienisch-polnischen Familie, in der regelmäßig, wie soll es anders sein, auch Menschen sterben und man relativ früh schon auf Beerdigung ist, wenn man das hat, dann beschäftigt, oder habe ich mich automatisch relativ viel mit diesem Thema beschäftigt und vor allem mit der Frage, wie gehen Menschen damit um? Und dann hatte ich das Glück, kann ich sagen, einen Artikel im Spiegel zu lesen über einen Mann, der ins Hospiz gegangen ist. Und das hat sich irgendwie in meinem Kopf zu einer Idee verbunden, hat da zwei, drei Jahre geschwelt. Dann kam irgendwann die Story, so wie ich sie gerne erzählen würde. Und dann ging das los, dass ich gesagt habe, okay, ich weiß etwa, was ich erzählen will. Wie kriege ich die Figuren hin? Wie kann ich das sauber machen? Und dann ging die ganze Arbeit los.
Stichwort Tod und Hospiz, bleiben wir dabei. Also ja, wir sind nochmal jetzt noch nicht im Leichten, aber du hast tatsächlich dann auch, um sagen näher in dieses Thema reinzukommen, ja, sozusagen recherchiert oder man so will, und tatsächlich auch ein Praktikum in einem, ja, Stuttgarter Hospiz gemacht. Also das war ja sozusagen wirklich, ist ja ein bisschen merkwürdig. Du hattest auch Kontakt dazu, den Menschen. Genau. Hast du das denn so offengelegt? Also, oder was ist dann passiert, wenn die sagen, so, das ist unser neuer Praktikant, und die fragen dich dann, warum interessieren sich fürs Hospiz? Und du sagst dann, ja, ich möchte einen Roman drüber schreiben.
Du lachst,
ja,
und genau so habe ich auch gelacht und dachte, ja, passiert nicht, wird nicht klappen. Die Leute, die werden, also ich kann nicht hingehen und sagen, ich würde gerne einen Roman über das Hospiz schreiben, dürfte ich bei Ihnen Praktikum machen, weil ich Geschichten brauche und Informationen. Die werden alle Nein sagen. Und tatsächlich habe ich diese Mail verfasst und im Vorfeld vielleicht dazu, ich bin ins Hospiz deshalb, weil ich mir, also im Buch geht es um einige andere Themen auch. Es geht um Tanzen, es geht um Schachspielen, es geht um Berge besteigen und so. Aber bei diesem Thema habe ich gemerkt, dass es eine riesige Diskrepanz gab zwischen dem, was ich an Dokumentation online gefunden habe über dieses Thema, und zwischen dem, was mir eine ehemalige Mitarbeiterin eines Hospizes erzählt hat. Mit der habe ich eine Stunde, zwei telefoniert. Und sie erzählte mir, im Gegensatz zu dieser journalistisch, ich weiß, woher das kommt und warum das sein muss, aber trotzdem dieser journalistisch nüchternen Erzählweise, die ich in den Dokumentationen erlebt habe, erzählte sie mir so warm und herzlich von diesem Ort, in dem andauernd Menschen sterben. Das habe ich nicht zusammengekriegt, diese beiden Versionen. Und dann habe ich gesagt, nee, es geht nicht. Ich kann das nicht aufgrund von Erzählungen so beschreiben. Und weil das ein großer Teil in diesem Buch ist, habe ich gesagt, nee, dann muss ich es probieren. Und dann dachte ich, so wie du auch gerade so, ja, wird halt eh nicht klappen. Ich schreibe das erste Hospiz an, die sagen nein, das zweite und so weiter. Im Gegenteil, das erste Hospiz, das in Stuttgart, ich schrieb dahin relativ lange Mail, weil natürlich ich auch sagen wollte, ich möchte keinen, wie sagt man, irgendwie Reißerartikel für die Zeitung schreiben, wie schlecht die Hospizzustände sind oder sonst was, sondern im Gegenteil, ich möchte im besten Fall die Wärme, die ich in diesem einen Gespräch mit Annelie damals erlebt habe, einfangen und wiedergeben können in diesem Buch. Und das habe ich so beschrieben und dort auch eben dann in diese Mail geschrieben, und die Mail kam zurück, in der drinne stand, Entschuldigung, ich habe gerade nicht so viel Zeit, weil wir gerade das Kinderhospiz eröffnen in Stuttgart, das war Ende 2017, oder neu eröffnen, aber melden Sie sich bitte bei meiner Kollegin und dann klappt das alles. Und ich war so, okay, dann mache ich das. Und dann habe ich da angerufen und sie meinte, ja, gar kein Problem, machen einen Zeitpunkt aus. Und dann haben wir einen Zeitpunkt ausgemacht, wie gesagt, Ende 2017, Dezember. Und dann hatte ich eine Woche, in der es klar war, da werde ich da arbeiten. Und sie meinte, okay, dann machen wir es aber so, Herr Neithardt, dann sind Sie als Praktikant hier, kommen Sie vorbei dann arbeiten Sie aber auch richtig mit. Und ich habe gesagt, ja, ich möchte alles erleben, was ich erleben kann da. Und dann bin ich dahin und habe alles erlebt, was ich... Wahrscheinlich habe ich nicht alles erlebt, was ich erleben kann, aber ich habe so viel erlebt, dass ich gut damit zu kämpfen hatte, auch auf jeden Fall. Und um auf diese Frage zurückzukommen, die Leute, die dort gearbeitet haben, die waren total... Das ist total schön, dass du da bist. Ich erzähle dir alles, was du wissen möchtest. Wirklich schnell. Und bei den GästInnen, den Menschen, die im Hospiz sind... Und dort dann sterben, da war es unterschiedlich. Da gab es Leute, die gesagt haben, ach interessant, cool, wenn du Fragen hast, stell zu Fragen. Es gab Leute, die waren, ich kann Ihnen mein Leben erzählen. Also dass dieses ganz Extreme, hier, ich habe alles da, alle Geschichten und so. Und natürlich aber auch und vollkommen legitim Menschen, die gesagt haben, ich will damit überhaupt nichts zu tun haben. Und das war vollkommen okay. Also dann bin ich da, habe ich gesagt, okay, gar keine Probleme, ich werde auch keine Fragen stellen oder sonst was. Also habe ich alles erlebt dann da. Ja.
Dein Protagonist, um wieder auf die fiktive Ebene zu kommen, da beginnt ja eine sehr enge Beziehung, ja, zu einem dieser Menschen, die da im Hospiz sind. War das bei dir auch? Wie lange warst du in diesem Praktikum
da? Eine Woche.
Eine Woche.
Also relativ kurz tatsächlich, ja.
Sind da auch oder Verbindungen entstanden? Leute, die du vielleicht auch noch drüber hinaus irgendwie
kennst?
Ja. Es ist makaber. Es ist makaber, aber so ist es nun mal.
Ich muss sagen, ja, dass ja, also einerseits habe ich Menschen kennengelernt, die diese Figuren im Buch, besonders eine Person eben, die Kasper extrem inspiriert
beeinflusst
hat. Genau. diese Person, dieser Mann ist gestorben in der Woche, in der ich da war, aber ich habe in diesen wenigen Tagen so eine krasse Beziehung zu diesem Mann aufgebaut und zu seiner Familie auch, weil das ist halt der letzte Ort, an dem du gehst. Und da ist nicht mehr so viel Zeit, darüber zu reden, weiß ich nicht, was so Oberflächlichkeiten sind, sondern du steigst halt so schnell, so tief ein in die Themen, weil wenn nicht jetzt, danach ist es vorbei. Und deswegen ging das so schnell in manchen Momenten, dass ich auch überrascht war und überrumpelt war, weil wenn dann jemand so offen auf mich zugekommen ist, dann war die einzige Währung, die ich geben konnte, genauso offen zurückzugeben. Und das ist natürlich eine ganz krasse Erfahrung, so schnell mit erstmal fremden Menschen in so ein Intim zu werden. Wir kennen das, also vielleicht kennen das einige von euch, dass man auf Partys, auf denen man ist, dass man mit Fremden manchmal besser und intimer reden kann als mit Freunden, weil die ja sonst nichts von einem wissen und die einen nicht wiedersehen werden. Und etwa das nur in viel extremer ist da passiert. Aber das ist natürlich ein krasser Gedanke. All die Menschen, die ich als GästInnen in diesem Hospiz kennengelernt habe, die leben alle nicht mehr. Von den Mitarbeiterinnen dagegen habe ich auf jeden Fall noch ein bisschen Kontakt, ja. Und werde auch insofern nochmal Kontakt aufbauen, weil unter anderem gehen da ein paar Bücher hin. Ja.
Ja, jetzt machen wir mal, würde ich sagen, hier insofern einen Schnitt und springen jetzt mal sozusagen buchstäblich in den Text, würde ich vorschlagen.
Ja.
Natürlich haben wir jetzt darüber gesprochen. Und mal vielleicht muss man jetzt auch ein bisschen sagen, du hast es zum Glück auch schon gesagt, es geht eben auch um die Liebe, es geht auch um Freundschaft, es geht auch um leichtere Themen, es geht auch, also es ist kein wahnsinnig ernster Roman in dem Sinne, es ist auch in gewisser Weise allein schon diesen Hauptcharakter Alex ein gewisser leichter Roman auch, wie er mit diesem Thema umgeht. Und jetzt eben, wie gesagt, springen wir mal in den Text und hören wir einen Ausschnitt und wir haben gesagt, was ist am besten? Und der Anfang, du liest den Anfang deines Romans, ja?
Cool, mach ich. Dann,
ich kann dich ja noch nicht fragen, was liest du denn sonst bei Lesungen? Denn es ist jetzt, das jetzt sozusagen die Premierenlesung hier auf im Podcast und auf YouTube und auf Facebook. Also, es liest Fabian Neithart aus seinem Roman Immer noch wach, erschienen im Heimon Verlag, und wir hören jetzt den Anfang der Geschichte.
Die Geräusche des Regens und der vorbeifahrenden Autos sind längst Grundrauschen. Die Sonne ist schon seit Stunden nicht mehr durch die Wolkendecke gekommen, als die Bremslichter eines Wagens aufleuchten und ein paar Meter hinter mir am Straßenrand stehen bleibt. Ich betrachte das Auto für einen Moment. Die Tropfen zwischen uns reflektieren das rote Licht. Ich bin mir sicher, dass es nicht für mich gehalten hat. Dann aber lasse ich den Daumen sinken, packe meinen Rucksack und den Koffer und laufe los, vollkommen durchnässt und ausgekühlt. Ein weißer Passat, Kombi, relativ neu. Nach unten hin verläuft die Wagenfarbe ins Graue. Nur die Fingerabdrücke am Kofferraum lassen erkennen, dass es Dreck ist. Der Deckel gleitet auf, ich schmeiße mein Gepäck hinein und gehe zur Beifahrertür. Bei jedem Schritt spüre ich das Wasser in den Schuhen und meine Boxershorts unter der Anzughose, die zwischen den Beinen klebt. Ich öffne die Tür, zwänge mich durch den Spalt und lasse mich in den Sitz sinken. Hemd und Hose drücken sich klamm und kalt an den Körper und ich bin froh, raus aus dem Regen zu sein. Der Fahrer ist um die 60, das hellgraue Haar kurz, bis auf eine geflochtene Strähne, die er sich hinters Ohr schiebt. Er sieht mich durch die eckigen Gläser seiner Nickelbrille an und hebt eine Augenbraue. Vielen Dank. Entschuldigung, ich bin ganz schön nass. Er macht eine wegwerfende Handbewegung. Den Sitzen ist das egal. Deinem Anzug tut das nicht gut. Ich hatte das anders geplant. Wo willst du denn hin? So weit in den Süden, wie sie fahren. Ich muss nach Stuttgart. Ich wische mir das Wasser aus dem Gesicht und die Hand an der Hose ab, aber die Hose ist genauso nass und macht die Hand nicht trockener. Was sind das, 700 Kilometer? Das ist eine ganz schöne Strecke. Mein Blick verliert sich in den Tropfen auf der Windschutzscheibe, die immer nur kurz alleine bleiben, sich dann sammeln und abfließen. Ich wollte weit weg. Scheint ja geklappt zu haben. Ich nicke langsam. Wenn sie wüssten. Ich leere meine Hosentaschen, die Ränder des Notizbuches sind aufgeweicht und ein Teil der Schrift hat sich in dunkle Schlieren verwandelt. Scheiße. Ich lege es vorsichtig auf meinen Schenkel und krame den Rest heraus. Zwei nasse Fünfer und ein paar Münzen. Ich zähle und reiche es ihm. So viel habe ich noch, das kann ich ihnen geben. Er betrachtet meine ausgestreckte Hand, dann schüttelt er den Kopf, legt den Gang ein und setzt den Blinker. Einmal hat mir eine Frau einen Blowjob angeboten, damit ich sie mitnehme. Anschnallen bitte. Ich sehe ihn irritiert an, er blickt über die Schulter und gibt Gas. Aber ich bin mit einer Coke Light und einem Kaffee zufrieden.
So, ich lasse natürlich eine kurze Pause. So beginnt der Anfang, das war das erste Kapitel, yes, das wir gerade gehört haben. Du bist in beiden Dingen ja ausgebildet, um sowohl im Schreiben als auch im Lesen. Also sprechen wir nochmal über deine Person und deine Fähigkeiten.
Ja.
Das heißt, beides hast du tatsächlich studiert, sowohl das Schreiben als auch das Lesen. Ja, vielleicht fangen wir da noch ein bisschen an, in diese Einblicke zu geben, was Schreiben bedeutet. Und ich glaube, das müssen wir gleich, kehren wir gleich mal weg. Du willst sozusagen auch diese Frage dann nicht hören. Hast du das alles selbst erlebt? Denn du hast sicherlich in Teilen, ist immer etwas, was man erlebt. Und selbst als Leserin erlebt man ja beim Lesen eines Buches auch Teile aus diesem Buch. Aber du hast tatsächlich Sprechen und Schreiben studiert. Zunächst mal ja tatsächlich Sprechen. Also du hast ja Sprechkunst in Stuttgart studiert.
Ja. Soll ich dazu noch mehr sagen? Ja, habe ich.
Obwohl du, wie du vorhin ja gesagt hast, schon mit 16 Jahren schreiben wolltest.
Genau,
warum hast du eigentlich dann Sprechen studiert?
Warum habe ich eigentlich Sprechen studiert? Kann ich genau erklären, weil ich mit 16 verstanden habe, dass Bücherschreiben das Ding ist, was ich machen möchte. Ich mit 17, 18 aber verstanden habe, dass ich nicht aus der Schule rausgehen werde und mein Buch an den erstbesten Verlag gebe und die sagen, auf dieses Buch haben wir gewartet. Dieses Buch drucken und dann werde ich vom Bücherschreiben leben können. Ich bin ein Jahr jünger als Benedikt Welz, der das gemacht hat und mit Diogenes bis heute erfolgreich damit war. Und ich dachte, okay, das ist eine Ausnahme. Das passiert nicht regelmäßig. Ich habe schon damals die ersten Einblicke in dieses ganze Buchbranchenbusiness gehabt und dachte, nee, das ist. Ich bin ein optimistischer und ein sehr naiver Mensch manchmal, aber so naiv dann doch nicht. Und ich habe gesagt, okay, ich muss irgendwie was machen, was dahin rankommt, an Geschichten erzählen, an Menschen unterhalten. Und was ich gemacht habe, ist, dass ich erstmal zum Radio gegangen bin und habe mein Volontariat zum Redakteur und Moderator gemacht bei einem Privatradio in Stuttgart und habe gemerkt, dass Radio machen, dass Geschichten erzählen voll schön ist, dass es voll schön ist, den leichten Schliff von Dialekt, den ich hatte, auszuschleifen. Und dann aber gemerkt, irgendwann Privatradio ist halt, dadurch, dass das werbebasiert ist, sehr, sagen wir mal, sehr sicher gespieltes Unterhaltungsmedium. Das heißt, da wird nicht so viel experimentiert, weil da könnten ja HörerInnen wegbrechen. Und deswegen war ich 3 Jahre dort, habe da meine Ausbildung gemacht, kurz da gearbeitet und gesagt, nee. Also ich habe gesagt, nee, und dachte gleichzeitig, aber ich verdiene hier Geld und das wird nicht gehen, um was anderes zu machen. Und dann sagte mir meine damalige Sprecherzieherin, ey, so wie ich dich kennengelernt habe, Fabian, entweder studierst du Schauspiel oder es gibt diesen Studiengang, der heißt Sprechkunst. Und dann bin ich gefeuert worden, eine Sache, die ich eigentlich nicht erwähne, aber vor kurzem gelernt habe, dass es vielleicht ganz gut ist, das Scheitern immer wieder mit reinzubringen in diese Geschichte. Und dieses betriebsbedingt entlassen, wie es offiziell heißt, oder wie es bei mir offiziell hieß.
Also du hast dich nicht daneben benommen, sondern...
Nee, habe ich nicht. Ich war
betriebsbedingt,
einfach,
ja.
Genau, die Zahlen waren im Keller und das musste irgendwie ein Grund gefunden werden und ich war der jüngste, frischest Eingestellte des Senders, nachdem ich da schon 3 Jahre war, aber jedes Mal nach jeder Übernahme quasi neue Probezeiten da waren, konnten sie mich innerhalb der Probezeit als Redakteur dann nach der Ausbildung relativ leicht wieder rausholen. Was natürlich damals richtig scheiße war und voller Tränen und was auch immer. Und gleichzeitig aber mir diese Möglichkeit gegeben hat zu sagen, hey cool, jetzt kann ich mich eh nicht mehr auf das Geld verlassen, das ich jeden Monat verdiene, dann kann ich jetzt auch nochmal anfangen zu studieren und habe mich beworben für diesen Studiengang und habe diesen Studienplatz bekommen und habe das gemacht.
Lernen wir also 2 Dinge, nicht aufgeben, beziehungsweise manches, was nicht so doll ist, entpuppt sich dann plötzlich als den Impuls im Leben. Das Beste, was hätte passieren können. Und das Zweite, was ich immer mitnehme, der ich auch Seminare zu dem Thema gebe und sehr wohltuend höre, dass du eben nicht in dieser Naivität geglaubt hast, okay, ich werde Schriftsteller. Ja. Solche Leute gibt es zwar immer wieder, über solche Leute berichten die Medien auch immer sehr gerne, aber sie sind fast die Ausnahme. Also du hast sozusagen dann schon sehr wohlwollend gesagt, naja, ich mache nicht hier gleich irgendwie Abi und dann werde ich Schriftsteller, weil ich habe ja in Deutsch ein 1, ich weiß nicht, ob das bei dir so war, aber das wäre...
9 Punkte im Abi, Deutsch.
Gut. Also aber das Dritte, was wir mitnehmen, es kann immer noch was werden. Ja. Man kann selbst in einem renommierten Verlag noch ein Buch rausbringen, auch mit 9 Punkten in Deutsch. Das heißt, dann hast du Sprechen studiert, aber Dann hat dich ja das Ganze nicht losgelassen. Überhaupt du hast nicht. Dann weiter studiert sozusagen im Schreiben, und zwar für die, die das nicht wissen sollten. Man kann seit geraumer Zeit, ich glaube seit Mitte der 90er Jahre, gibt es ja tatsächlich in Deutschland 2 große Einrichtungen, Studiengänge. Das eine ist in Hildesheim, Die Universität Hildesheim, und das andere ist die Universität in Leipzig. Da gibt es das Literaturinstitut in Hildesheim. Du bist nach Hildesheim. Aber wie kam es, dass du dann gesagt hast, du studierst Schreiben? Wolltest du das sozusagen auch zumindest richtig angehen und sagen, wenn schon, dann studiere ich das, dann lerne ich das so richtig? Und fang jetzt nicht einfach an. Du hättest ja auch einfach anfangen können zu schreiben.
Nee, also man muss ja dazu sagen, ich habe einfach angefangen zu schreiben. Ich habe ja meinen ersten Roman geschrieben und auch veröffentlicht. Also das, beziehungsweise ist nicht der erste, den ich geschrieben habe, das ist der zweite, den ich geschrieben habe und veröffentlicht habe. Dann aber selbst und im Eigenverlag, und deswegen auch dieser große Unterschied zwischen dem ersten Buch und dem zweiten Buch. Und das war noch vor meinem Studium in Hildesheim. Ich muss sagen, dass ich extrem viel erstmal zum Schreiben gelernt habe über das Sprechen, also die Art, wie ich Fremdtexte kennen und lieben gelernt habe und welche Art von Fremdtexten ich kennen und lieben gelernt habe, anhand dessen, wie man sie sprechen kann, wie gut sie sprechbar sind. Und ich glaube bis heute, dass es super wichtig ist, dass Texte im Kopf funktionieren. Also egal, ob man jemandem was vorliest oder sich selbst diese Erzählstimme hat, weil man liest, wenn die Texte fließen und einen Rhythmus und eine Melodie haben, dann sind das für mich auch gute Geschichten. Da habe ich super viel gelernt beim Sprechen über das Schreiben. Und dann muss ich arroganter, also jetzt kann ich zugeben, dass ich super arrogant war, was dieses Hildesheimer Studium anging, dass ich gemeint habe, ich werde nicht so viel lernen, ich kann doch schreiben, was soll das? Ich bin da nicht hin, um schreiben zu lernen, ich bin da hin, weil ich umso mehr bis dahin verstanden habe, wie krass diese ganze Buchbranche funktioniert, wie viele Menschen Bücher veröffentlichen wollen, und ich verstanden habe, wenn ich da einfach irgendwo ein Buch hinschicke, dann werden die sagen, Fabian Neid hat nie gehört, können wir zumachen und wegschicken oder wegwerfen. Und deswegen dachte ich, Hildesheim ist eine Möglichkeit, diese Tür der Aufmerksamkeit, die Personen haben, so einen Moment länger offen zu halten. Die lesen dann, studiert in Hildesheim, da hat schon mal jemand seine schriftstellerischen Fähigkeiten als gut genug für dieses Studium bewertet, dann können wir uns den Text auch angucken. Das war der Hauptgrund, weshalb ich das gemacht habe. Das und die Kontakte, die man aus Hildesheim heraus quasi als Teil des Studiums bekommt.
Aber automatisch, das vielleicht, wenn du nochmal sagst, wann sozusagen Studium zu Ende war, automatisch ist das aber dann doch nicht passiert.
Nein,
also gesagt, aus meiner Erfahrung versuche ich mal wieder auf den Blick, und wir wollen ja uns darüber auch unterhalten, dass es ja auch ein langer Weg war bis zu diesem Roman, so wie er entstanden ist, in allen Facetten.
Ja.
Es war also mitnichten so, dass du das studiert hast in Hildesheim und jetzt bist du entsprechend studierter, ausgebildeter Schriftsteller, schreibst und es kommt ein Verlag und ja super, sie haben es studiert, sie können das auch, her damit, veröffentlichen wir, hier ist der große Erfolg.
Ja, genau.
Also das ist ja dann auch nicht passiert.
Nee, zunächst. Überhaupt nicht. Genau, also ja, genau das. Also erstmal, um das kurz aufzulösen, natürlich habe ich unglaublich viel gelernt in Hildesheim und auch verstanden, wie viel ich noch lernen kann, wie ich bis heute auch lernen kann. Und da meine Einstellung zum Lernen hat sich auch da nochmal extrem geändert. Also ich habe unfassbar viel gelernt in Hildesheim, auch über das Schreiben. Ich habe tolle Menschen kennengelernt in Hildesheim, von denen auch ein paar heute da sind und zuhören. Das war eine großartige Zeit in verschiedener Hinsicht. Es ist auch eine kritische Zeit im Sinne von, ich sehe diese Zeit auch kritisch. Aber genau, ich habe viel gelernt, und natürlich war es nicht so. Nicht alle Menschen, die in Hildesheim studieren oder in Leipzig, kriegen sofort ungesehen oder besser gesagt ungelesen einen Verlagsvertrag auf den Tisch gelegt, sondern ich hatte irgendwie der Weg von Leben und Karrieren so geht, ganz abgesehen von Hildesheim, weil ich seit 2003 auf der Poetry Slam Bühne stehe, relativ viele Kontakte zu Poetry SlammerInnen, Und Pierre Yaravan, der ein so ein Kontakt ist, der in der Nähe von mir gewirkt hat quasi, weil er aus einer Stadt in der Nähe von Stuttgart kommt und wir uns kannten. Da habe ich erfahren, dass er sein Buch rausgebracht hat. Ich habe erfahren, er ist bei einer Agentur. Ich wusste dann, diese Agentur AVA, aus anderen Gründen, aus dem Sprechkunststudium wusste ich noch, dass die ganzen Rechte an Michael Ende Texten haben, weil ich damals mich mit Michael Ende sehr viel auseinandergesetzt habe. Und ich wusste, das ist eine große Agentur. Und ich war total begeistert und habe ihm gesagt, ey, ich freue mich total für dich, auch für dieses Buch und so. Pierre veröffentlicht seine Bücher beim Berlin Verlag. Das zweite ist derzeit draußen, Ein Lied für die Vermissten. Und Pierre meinte, ey, was sag ich mit dir? Warum hast denn du eigentlich keine Agentur? Und um das für Menschen, die überhaupt gar keine Ahnung von Schreiben haben, ganz kurz runterbrechen zu können. Es gibt so viele Menschen, die schreiben und versuchen, Bücher und Geschichten an Verlage zu bringen, dass die Verlage so überfordert sind, dass sie sich andere Wege suchen, um an gute Geschichten zu kommen. Ein Weg ist, dass es Agenturen wie so als Gatekeeper gibt, die sortieren aus, die gucken im quasi Vorfeld schon, was sind dann doch aus der Masse Dinge, die herausstechen, und gehen ganz gezielt auf die richtigen Verlage zu und sagen, hey, wir kennen uns seit Jahren, wir haben ein Vertrauensverhältnis und ich weiß, das hier könnte dir gefallen. Und das funktioniert im besten Fall so, dass die Agentur mit dem Autor, mit dem Autorin einen Vertrag hat und Erfolgsprovisionen bekommen, also die ein großes Interesse haben, die richtigen Menschen herauszusuchen und die auch an den Mann zu bringen und nicht dann eben nicht zu verkaufen, diese Bücher.
Aber diese Hürde hast du genommen. Ich merke auch da wieder, viele sagen, ja, ich habe hier keinen Verlag gefunden. Naja, dann suche ich mal einen Literaturagent, die können es besser. Die Hürde ist natürlich da mindestens genauso gut, einen Literaturagenten zu finden. Ja. Und du hast es gerade gesagt, AVA, das ist tatsächlich eine der großen Agenturen in Deutschland. Ja. Also ich glaube, Sebastian Fitzek ist nach wie vor zum Beispiel bei denen. Ja. Also die nehmen sozusagen auch nicht unbedingt so kleinere Autoren, sondern sie setzen es schon darauf an, unsere Autoren wollen wir auch an die großen Publikumsverlage bringen. Und sozusagen, wir wissen, es ist gut ausgegangen, aber auch da war es ja nicht so, dass es automatisch ein Selbstläufer ist. Also und das muss man sich auch immer vergegenwärtigen, wenn manche Leute sagen, ja, die Agenturen oder sonst wie. Also das halten wir auch nochmal fest, Literaturagenturen arbeiten auf Erfolgsbasis, seriöse Agenturen. Genau. Das heißt, erst dann, wenn sie einen Autor oder eine Autorin vermittelt haben, erst wenn das erste Honorar vom Verlag kommt, der erste Zuschuss und so weiter, dann verdienen diese Agenturen einen Teil daran. Genau. Das heißt, solange sie einen Autor oder eine Autorin noch nicht vermittelt haben, ja, ist es so ein bisschen eine Hoffnung, auch die diese Agenturen in diese Personen setzen. Genau. Und solange ja, tun sie sozusagen alles in der Hoffnung, wir haben uns dann den richtigen geholt. Ja. Und aber auch das ist nicht ganz so einfach gewesen.
Nee, auf gar keinen Fall. Um es ganz kurz, aber auch eben prägnant zu machen, mein Agent hat 4 Jahre lang kostenlos für mich gearbeitet. Weil es so lange gebraucht hat, um dieses Buch, diesen Roman an einen Verlag zu bringen. Ja. Weil es bei all dem Marktwissen, den die AgentInnen über diese Branche haben, eben doch auch immer noch nicht so ist, dass alles, was die gut finden, andere gut finden, beziehungsweise irgendwann einfach in dieser Branche, weiß ich's, bei anderen kann ich es leider nicht sagen, aber in dem auf jeden Fall dann doch so ist, dass trotz all des Könnens und trotz all der Fähigkeiten und guten Ideen irgendwann eine dann doch große Portion Glück mit dazu kommt. Und dann musst du den richtigen Lektor, die richtige Lektorin am richtigen Tag erwischen, dass die sagt, sie hat den Kopf dafür, ein bisschen länger in diesen Text zu gucken und den gut zu finden. Und dann nicht nur gut zu finden, sondern auch zu sagen, hey, und ich habe auch noch einen Platz in unserem Verlagsprogramm dafür. Und der ist nicht irgendwie gestern weggegangen oder durch Corona einfach weggefallen, weil andere Plätze nach hinten oder nach vorne geschoben worden sind. Also, da muss so viel zusammenfallen, dass all das funktioniert, und das hat dann irgendwann auch nichts mehr mit Können und Fähigkeiten zu tun. Und ja, aus ganz vielen verschiedenen Gründen hat es also sehr lange gedauert, bis sich irgendwann Haimon gemeldet hat und gesagt hat, wir sehen extrem viel Potenzial. Ich will nicht sagen, dass sie gesagt haben, sie finden es großartig, weil jetzt ist es großartig, aber dafür steckt ja nochmal sehr viel Arbeit drin. Aber sie sehen das Potenzial, sie haben Bock, das zu machen. Und dann war auch das nochmal ein Prozess, bis da alles fertig war. Und ja, viele, viele Jahre Arbeit, ganz oft verzweifeln, auch ganz oft zweifeln an diesem Traum, Buch schreiben und alles. Auf gar keinen Fall dieses Ding von über Nacht, auf gar keinen Fall von mir war das immer klar, dass das klappt. Und deshalb aber jetzt bei mir umso größer die Dankbarkeit und die Freude, dass das da ist.
Gibt es etwas, wo du dich festgehalten hast? Also ich, ja, es wird irgendwann klappen? Nee. Oder hast du irgendwann auch tatsächlich gesagt, okay, jetzt höre ich auf, jetzt arbeite ich weiter als Sprecher oder
ja.
Der Traum vom Buch ist wohl nicht realisierbar?
Ja, Ende 2018, als ich dieses Buch rumgeschickt habe, oder nicht ich, sondern mein Agent, dieses Buch rumgeschickt habe, hat und erstmal alle Verlage gesagt haben, wo können wir so nicht machen. Es gab, das muss ich sagen, es gab ein paar Verlage, denen ich sehr dankbar bin. Es gab ein paar Lektorinnen, denen ich sehr dankbar bin, die sich gemeldet haben und gesagt haben, ey, wir sehen unglaublich großes Potenzial. Wir mögen das, was du machst. Wir mögen dich. Wir mögen deine Ideen. Aber das Buch in der Form, wie es jetzt gerade ist, können wir so nicht veröffentlichen. Könntest du nochmal dran arbeiten? Und das ist schon mal ein großer weiterer Schritt gewesen, dass wir so nah rangekommen sind quasi. Aber ich war an dem Punkt, in dem Moment dann so verzweifelt und am Ende, dass ich gesagt habe, boah, ey, nee, erstmal nee. Auf gar keinen Fall. Und dann Ende 2018 bis Mitte 2019 war wirklich diese Phase von, ja, weiß ich nicht, vielleicht muss ich diesen Traum einfach begraben, weil vielleicht ist das Thema Buch auch einfach in der Welt durch und das Buch ist nicht mehr, also ist es ja auch so, es ist nicht mehr so wichtig wie zum Beispiel jetzt gerade Serien oder Filme nicht, aber Serien sind so irgendwie das neue Gold und ganz viele Leute schreiben großartige Serien und es gibt großartige Serien und vielleicht soll ich da weiter rein und so. Und gleichzeitig aber, und dazu muss ich auch sagen, ich habe ja ein unfassbar, also ich bin sehr dankbar für das Leben, das ich führen darf, weil ich als selbstständiger Mensch arbeite, mir ein Feld an Kontakten aufgebaut habe, in diesem ganzen Umfeld schreiben, Geschichten erzählen, anderen das beibringen. Ich kann durch mehr relativ wenig Arbeit so viel Geld verdienen, dass ich davon leben kann, gut leben kann, sorgenfrei leben kann. Und dieses nagende Ding von Buchschreiben ist eigentlich dein Herzensding, war halt aber immer da. Und dann habe ich da überlegt, okay, kann ich das ablegen? Kann ich sagen, ich begrabe diesen Traum? Und da habe ich gemerkt, dass das, also ich weiß nicht wie nah, aber ich bin auf jeden Fall an der Option, ein grumpy old man zu werden, sehr nah entlang geschrappt. So. Und das war eine krasse Zeit, auch für meine Familie, für meine Freundin, für meine Freunde, die nämlich alle waren so, okay, so haben wir dich noch nie erlebt. Du bist irgendwie das Stehaufmännchen, das immer am Lächeln ist und irgendwie alles ist gut und Liebe und Frieden und so. Und jetzt gerade die Monate überhaupt nicht. Und besonders mein Papa, der einer meiner größten Kritiker im besten Sinne ist, weil er sehr ehrlich mit mir ist, hat gemerkt, dass, obwohl er ganz vieles, was ich mache, kritisiert, ein größeres Problem damit habe, wenn ich gar nichts mache, wie es in diesen Monaten der Fall war, weil ich erstmal Abstand brauchte von dem ganzen Schreibding. Und dann ist 2019 gekommen, ich habe dann auch nochmal was anderes gemacht, ich habe bei der UFA gelernt.
Ich wollte gerade sagen, Stichwort Serie, du hast ja, genau. Ja tatsächlich dich ja auch, du hast auch da eine Ausbildung bei der UFA,
genau.
zum sogenannten Storyliner, das genau. Sind also diejenigen, die so die grobe Konzeption der Serie übernehmen, das habe ich ja auch mitbekommen und dachte ja. Noch, ah ja, das ist wahrscheinlich auch sein Ding, so ein bisschen so, auch ein bisschen so Stories entwerfen ja. Und so weiter. Du hast diese Ausbildung gemacht, auch ich dachte, ja, das ist ja vielleicht sein Ding, wenn es ja. Mit dem Roman nicht klappt und war dann auch etwas erstaunt, als du irgendwann tatsächlich, nachdem du diese Ausbildung abgeschlossen hast, nachdem man dir, glaube ich, auch gesagt hat, ja, das, du hast Talent, du kannst ja. Weitermachen, hast du dann gesagt, nö, möchte ich eigentlich genau. Gar nicht.
Ja, auch und da bin ich ganz anders rangegangen. Da muss ich sagen, da bin ich echt rangegangen nach der Erfahrung von Hildesheim mit, ey, ich gehe davon aus, dass ich sehr viel lernen kann. Und egal, was ich lerne, ich kann es fürs Geschichtenerzählen erleben, benutzen. Und das habe ich gemacht. Ich habe ganz viel gelernt, auch da. Ich habe tolle Menschen kennengelernt. Habe aber gemerkt, dass das Geschichten, also großen Respekt vor Menschen, die ich bei der UFA kennengelernt habe, vor all den Menschen, die dort Geschichten erzählen. Man kann Daily Soaps belächeln, gar keine Frage. Aber wenn man versteht, in was für einem Tempo, in was für einer Akribie, in was für einer Arbeitsumfeld dort Geschichten erzählt werden, ist das eine unfassbar gute und großartige Arbeit. Ohne Ironie. Man kann das natürlich nicht vergleichen mit einer Sache wie Game of Thrones oder irgendeiner anderen krassen Serie, weil da ganz andere Produktionszeiträume dahinter liegen. Aber so schnell und sauber, wie die arbeiten, großen Respekt vor dieser ganzen Crew an, ich glaube 200 Leute etwa, die bei Unter uns Geschichten erzählen. wirklich krass.
Also die Serie unter uns.
Die Serie unter uns.
Die unter uns Geschichten
erzählen. Also nein, die, ja, genau. Die bei der Serie unter uns Geschichten erzählen, weil dort habe ich dann auch einen Monat mitarbeiten dürfen in Köln, also als Teil dieser Ausbildung. Wirklich großen Respekt vor diesen Menschen. Aber ich habe gemerkt, für mich ist diese Art von Erzählen, dieses ganz große Korsettartige, was da, also dadurch, das kann nur so schnell erzählt werden, weil es in einem sehr engen Korsett passiert. So ein bisschen wie so, du hattest doch auch mal ein Interview hier mit jemandem, der so Groschenromane geschrieben hat, oder?
Ja, genau. Anna Basner.
Genau.
Ja.
Ja, so ähnlich muss man sich das auch vorstellen. Da sind ganz viele Regeln vorgegeben. Mhm. Innerhalb der Regeln kann man sich austoben, aber es sind so viele Regeln vorgegeben, dass ich gesagt habe, sorry, danke für alles, aber nein, mache ich nicht.
Aber natürlich schon sehr gewagt. Also sozusagen, weil du hattest dann noch keinen Buchvertrag?
Nee.
Das heißt, hättest du eigentlich sagen können, okay, mache ich jetzt erstmal, aber du hast gesagt, nee.
Nee, habe ich nicht, genau.
Bin ist
ich
so nicht deins.
Eingezogen im Schwanz zurückgekommen. Glück gehabt, dass ich ein Netzwerk habe, das mich auch aufgefangen hat und ich relativ schnell wieder in mein altes System an Arbeit und Workshops und so weiter gefallen bin und dann auch irgendwann die Motivation hatte, dieses Buch quasi neu zu schreiben. Und ich saß, ich weiß noch, Anfang November, weil November ist der National Novel Writing Month, saß ich da, um das Buch zu überarbeiten, und an Tag 2 von November meldete sich mein Agent und sagt, hey, der Heimann Verlag hat angerufen und die möchten dieses Buch machen. Und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass das passiert ist.
Der Heimon Verlag ist ein österreichischer Verlag.
Yes.
Er ist sicherlich der Breitmaß nicht ganz so bekannt wie Rowohlt und Lübbe, die Großen. Sokamp, aber ich denke, er ist tatsächlich zum einen bei Krimilesern zum einen bekannt, ja, und zum anderen tatsächlich bei, ich sag mal, Leuten wie mir, die sich auch so ein bisschen so mit Literatur auskennen und wo sind die guten Verlage eben jenseits auch der großen Konzernverlage, hat Heimon doch wirklich einen sehr guten Ruf. Aber du hast am Anfang war dir der Roman gar nicht so ein Begriff.
Der Verlag.
Der Verlag.
Also da zu dem Zeitpunkt dann schon, als sie sich gemeldet haben, aber gar nicht so arg viel länger, muss ich gestehen. Selim Özdoğan ist ein Freund von mir, schreibender Freund von mir, Schriftsteller, Kollege, der dort in den letzten paar Jahren ein paar Bücher veröffentlicht hat. Und über seine Bücher habe ich ihn kennengelernt und zu schätzen gelernt und aber auch Heimon kennen und schätzen gelernt als Verlag, der ja auch tatsächlich das macht, was sie mit mir gemacht haben. Menschen, die noch unbekannt sind und auch ein Risiko sind, mit solchen Menschen Bücher zu machen, die Chance zu geben, ihre Bücher zu machen.
Und das war für mich auch so ein bisschen das Ergebnis. Ich kannte den Text ja eigentlich schon sehr früh. Ja. Teilweise warst du auch hier auch zu Besuch und hast auch noch dran geschrieben, ja, an diesem Text. Du hast den ursprünglich ja für einen Wettbewerb sozusagen zunächst mal drauf hingeschrieben.
Also ich hatte irgendwann auf die Deadline hingeschrieben.
Auf die Deadline hingeschrieben, wo ich dir, glaube ich, irgendwann auch mal knallhart gesagt habe, das war mir klar, dass das nichts werden kann.
Ja.
Und du gesagt hast, warum sagst du das nicht früher? Und ich wiederum sagte, ich kann dir doch nicht sagen, Fabian, es auf eine Deadline so für einen Wettbewerb einen ganzen Roman runterzuschreiben. Weiß nicht, ob das klappt, aber das war aber das ursprüngliche, zumindest der ursprüngliche Impuls oder diese Deadline überhaupt, den Roman in einer Fassung, die eben von dem entfernt ist, was es jetzt geworden ist, aber das war der Impuls, diese erste Fassung zu schreiben.
Das war nicht der erste Impuls, das war zumindest, also der Impuls.
Also es festzuhalten, ne? Oder abzuschließen auch.
Genau, das auf jeden Fall. Es war halt eine Deadline, weil sonst ist man im Romanschreiben ja so ein bisschen, also bevor man bei einem Verlag ist, ist man im Romanschreiben so ein bisschen verloren einfach. Das war zumindest so die Möglichkeit, mir selbst eine Deadline zu setzen und zu sagen, oh, bis dahin will ich die erste Fassung fertig haben und durchgelesen haben und einmal redigiert haben. Ja.
Bist du jemand, der Deadlines schon durchaus mag? Weil er kurz davor in wahnsinnig umtriebige Geschäftigkeit kommt?
Also ja, ich reize Deadlines aus, ja. Ich glaube so.
Oder so, ja, okay.
Und ich glaube, wenn Dinge ohne Deadlines gelegt sind, dann kann es auch sein, dass ich sie sehr, also ich merke besonders bei Projekten, die ganz persönliche Projekte sind, wo halt keine Deadlines dahinter sind, außer meine eigenen, da kommen halt immer wieder neue Sachen drauf und deswegen verschieben die sich weit nach hinten. Deswegen insofern sind Deadlines gut, weil dann bin ich auch ein Mensch, der Dinge fertig macht innerhalb von Deadlines.
Aber das war sozusagen die erste Fassung dieses Textes. Und hast du dann nochmal groß überarbeitet, bevor dann sozusagen dein Agent auch nochmal losgezogen ist und diesen Text dann an den Verlagen angeboten hat? Oder war es diese Fassung, die du damals geschrieben hattest?
Es war nicht die. Wie gesagt, ich habe meinen Vater, ich habe ein paar andere Freunde, die FreundInnen, die auch in dem Buch erwähnt sind, hinten drin, die bekommen die quasi Rohfassung. Über die Rohfassung habe ich dann einmal drüber geguckt und da sind zumindest nicht mehr alle Rechtschreibfehler drin, die ich so gefunden habe.
Okay, ja.
Und die FreundInnen, diese Menschen, die lesen diese Fassungen. Da bin ich sehr dankbar darum, dass ich Menschen habe, die genau das machen. Die sind wirklich noch, also da war das noch fast in der Fassung. Also da die war chronologisch und so weiter. Und das Feedback dieser Menschen habe ich eingearbeitet und dann ist das Buch rausgegangen. Ja. Aber immer noch in einer ganz anderen Fassung, als es jetzt da liegt.
Bevor wir nochmal über Verlagsarbeit und was da passiert ist, aber war es für dich dann auch eine Option, das Buch dann eventuell nochmal wieder selbst zu veröffentlichen? Mhm. Dann kleiner Rückgriff würde ich nochmal machen auf den Titel. Mhm. Du hattest es gerade erwähnt, ich hatte es auch in die Kamera gehalten, kann man aber im Podcast nicht hören. Dein erstes Buch, das yes. Leben ist ein Erdbeben und ich stehe neben dem Türrahmen. So lautet dieser Titel 2012.
Ja.
Habe ich es richtig?
Ja.
2012
yes.
Erschienen. Auch da war ich bei der Buchpremiere. Yeah. Es gibt so ein damals noch in einem Kino mit vielen, vielen Menschen möglich gewesen. Yeah.
Aber den 451, falls die Menschen das kennen.
Großartig. In Stuttgart, genau. Kino,
genau.
Da ist sogar hier noch eine Postkarte drin damals, yeah. Also gibt's leider nicht mehr. Aber da hast du auch gesagt, okay, das veröffentliche ich selbst im, yeah. im sozusagen Self-Publishing, Eigenverlag, wie immer man es genau. nennen möchte. War es für dich jemals in all dieser Zeit auch eine Option zu sagen, ich mache das halt mit dem Text, auch wenn es nicht so beim Verlag runterkommt?
Nee, war es nicht. Auf gar keinen Fall. Weil ich es geliebt habe, dieses erste Buch so zu machen, weil auch alle Freiheit in meinen Händen lag. Ich konnte das Cover, ich weiß zum Beispiel, dieses Cover magst du überhaupt nicht von diesem ersten Buch.
Nein, ich sage, das ist kein Cover, das ein Buch verkauft.
Ja.
Auch da war ich ehrlich.
Ja,
und habe gesagt, Mensch, verdammt nochmal. Ja, aber gut, okay.
Es konnte der Titel sein, von dem ich nicht weiß, ob ein Verlag jemals diesen Titel gemacht hätte. Es war einfach mein Buch, das ich gern, dass ich gern genauso machen wollte. Es gibt noch ganz andere Gründe. Ich bin großer Verfechter von Creative Commons Lizenzen und ich habe den Anspruch gehabt, dass mein erstes veröffentlichtes Buch kostenlos verfügbar ist. Hint, es ist kostenlos verfügbar bis heute in diesem Internet. Und da natürlich auch kein Verlag, also da wusste ich auch, das macht kein Verlag mit. Da wird kein Verlag Arbeit und Werbung reinstecken, wenn ich gleichzeitig das Ding verschenke. Und deswegen habe ich das damals, deswegen habe ich es damals so gemacht. Mir war aber klar, das war so viel Energie, die in alles andere geflossen ist als Geschichten erzählen, dass das beim nächsten Mal nicht mehr so passieren wird.
Ist natürlich ein Thema, über das wir ja auch immer in diesem Podcast unter anderem auch schon gesprochen haben, andere Formen, alternative Formen,
ja.
Auch entsprechend rechtliche Dinge. Aber also auch da warst du dann Profi genug zu sagen, wenn jetzt ein Buch im Verlag erscheint, ganz klar, dann will der Verlag ja da auch Geld verdienen,
genau.
Dann kann ich es in dem Sinne nicht verschenken. Also du warst ja damals mit deinem ersten Buch ja auch auf Kongressen und Veranstaltungen viel und hast über das Thema gesprochen,
ja.
ein Buch unter sogenannter Creative Commons, also sozusagen für alle frei verfügbar. Sogar veränderbar, ich weiß nicht, welche Form von Lizenz, aber war, glaube ich, sogar möglich, ne? Dass man da sozusagen auch selber hätte mitschreiben, reinschreiben, verändern
genau.
können.
Alles.
Also da gibt es ja unterschiedliche Lizenzmodelle innerhalb genau. dieses Creative Commons Konstruktes. Aber da warst du Profi genug zu sagen, nee, also wenn ein Verlag, klar, dann ist es auch ein Verlagprodukt und dann gebe ich das auch in deren Hände.
Im Positiven wie im Negativen, genau. Also weil da habe ich natürlich das Glück von Pressemenschen, von Vertriebsmenschen, von nochmal einer ganz anderen Art von Lektorat, also jemanden, Linda Müller im jetzigen Fall, meine Lektorin, die alles daran setzt, dass dieser Text die beste Form finden kann, die er haben kann. Und all das hatte ich. Ich hatte natürlich Menschen, die drüber gelesen haben, die Lektorat gemacht haben, oder zumindest sagen wir mal ein Korrektorat, aber das nicht in der Form, wie ich es jetzt in dem Fall habe.
Es schreibt Patricia Hempel jetzt hier im Chat bei YouTube. Ich freue mich auf die eigentliche Fassung, also wahrscheinlich die jetzt vorliegende, genau. Also die Endfassung schreibt sie ja genau. Und das Hörbuch. Ausrufezeichen. Ja. Die ersten Fassungen, schlecht oder gut, gehören doch zum Werkprozess. Das muss man ja nicht extra erwähnen. Du kannst sagen, ja doch, wir machen ja ein Werkstattgespräch. Deswegen, genau. Das würde man sicherlich natürlich nicht erwähnen, denn logischerweise also sollte es zumindest hoffentlich so sein, dass die Fassung, die dann am Ende steht, die beste Fassung ist und dass es ein Prozess ist. Aber deswegen, wie gesagt, da dieses Gespräch ist nicht so das übliche Bühnengespräch. Aber diese Einblicke, ja, müssen wir einfach geben und wollen wir hier eben auch geben, um einfach auch ein bisschen zu zeigen, der Weg ist nicht so einfach.
Genau. Ich hänge mich aber gleich daran. Patricia ist eine gute Freundin, hat mit mir in Hildesheim studiert. Ihr Erstling ist rausgekommen bei Truppen. Und sie hat einerseits recht, natürlich sind das Prozessfassungen und die muss man eigentlich nicht extra erwähnen, dass die bei jeder Art von Werk als Prozess existieren. Was ich total spannend finde, was ich auch erst jetzt verstanden habe, als ich dieses Buch gemacht habe, ist, dass dieses Buch, so wie es jetzt da ist, in keiner anderen Form, bei keinem einzigen anderen Verlag so hätte passieren können. Weil, und das ist zum Beispiel beispielhaft am Titel zu sehen, ich liebe diesen Titel immer noch wach, aber dieser Titel kommt vom Verlag. Ich hatte einen ganz anderen Titel, sondern ein Buch kam mit genau diesem Titel raus, Jahre nachdem ich diesen Titel für mich als für dieses Buch gewählt hatte. Plötzlich kam ein Buch mit diesem anderen Titel raus und ich stand ohne Titel da. Nach ganz vielen Überlegungen, vielleicht kommen wir auch nochmal drauf.
Aber genau. Also vielleicht kurz, wenn ich dazwischen sage, eben eine rechtliche Sache. Titel sind in Deutschland unter anderem dann geschützt, wenn ein Buch mit diesem Titel veröffentlicht ist. Und wenn man erst die Idee hat, man kann zwar einen Titelschutz anmelden, aber der ist halt da so auf ein halbes Jahr beschränkt. Aber Titel ansonsten sind nicht geschützt. Oder erst dann, wenn ein Werk mit diesem Titel erschienen ist. Und dann gab es sozusagen leider mit dem ursprünglichen Megatitel, den du hattest, oder für dich zumindest Megatitel war, gab es dann plötzlich schon ein Buch.
Genau, es gab dieses Buch, der Titel war Die Träume der Anderen. Ich habe mit diesem Titel dieses Buch geschrieben, ich konnte mir auch keinen anderen Titel vorstellen. Und dann kam aber der Verlag mit diesem Titel, das ist eine Story für sich, dieser Titel. Und mein Akzeptieren dieses Titels, mittlerweile liebe ich diesen Titel aber, genauso wie ich auch das ganze Design und das Cover und vor allem den Inhalt liebe. Aber nur das als Beispiel, in keinem anderen Verlag, und deswegen ist es schon auch wichtig, dass dieser Werkprozess andere Wege hätte gehen können mit einem anderen Verlag oder in einem eigenen Verlag, wäre das Buch so nicht rausgekommen, sondern es wäre ein anderes Buch auf Basis des Erstlingstextes quasi entstanden.
Also auch bei dem Titel haben wir sozusagen diese persönliche Erfahrung, dass wir zufällig auf einer Wanderung waren, als der Verlag dir den Titelvorschlag genannt hat. Ja. Denn tatsächlich, also das wollen wir also ein bisschen hier mit Einblicken auch festhalten. Normalerweise kommen die Titel tatsächlich von Verlagen. Man kann als Autor vielleicht einen Vorschlag machen, aber in der Regel hat dann der Verlag sozusagen das letzte Wort, dem man ja hoffentlich auch die Kompetenz zuschreibt, zu entscheiden, wann ein Titel funktioniert. Und ich habe das sozusagen live mitbekommen, immer noch wach. Und auf dem Rückweg dieser Wanderung haben wir, das ging einen steilen Berg hoch, da haben wir, glaube ich, gemeinsam über diesen Titel nachgedacht. Und ist es der richtige Titel? Ja. Wir haben rumgespielt, wir haben natürlich auch überlegt, wie gesagt, gibt es irgendwelche Verballhornungen, kann der Titel irgendwie falsch verstanden werden, passt er und. Also war auch sozusagen für mich immer so ein Prozess, da mitzudenken und das wirklich mitzuerleben, wenn so ein Titel kommt. Und man nicht sagt, wow, es ist ein Megateil. Und es einem, das kann man, glaube ich, auch sagen, erst wirklich so nach und nach so bewusst wird, Mensch, doch, ja, eigentlich ist es ein verdammt guter Titel.
Genau, so genau das. Christine, meine beste Freundin, meinte, als ich gesagt habe, hey, das Buch wird immer noch wach heißen, sie so, ist nicht dein Titel, oder? Der kommt nicht von dir, das ist nicht ein Titel, den du dir ausgedacht hättest. Und ich so, ja, stimmt, das ist nicht mein Titel. Ich liebe ihn mittlerweile und wie du sagst, aber wir mussten uns so dran arbeiten. Diese Wanderung war wunderschön, weil wir irgendwann festgestellt haben, dass immer noch wach auch ein wunderbarer Titel für einen Song von Herbert Grönemeyer hätte sein können. Und für alles andere.
Immer noch wach. Genau. Ja.
Und es gibt auch mehrere Songs, die immer noch wach heißen, aber noch kein Buch. Und darüber bin ich sehr dankbar, dass es das geworden ist in genau dieser Form.
Also der Titel, Cover, aber das Wesentliche auch, und selbst das habe ich mit erlebt in dem Sinne, dass ich den Text dann gelesen habe und auch von der Art, wie da erzählt wird, vor allen Dingen auch in chronologischer Art und Weise, einen ganz anderen Text erlebt habe, ja, der plötzlich wahnsinnig Spannung gewonnen hatte. Und es ist, glaube ich, eines passiert, eben auch angeregt durch den Verlag, also noch viele andere, die kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, aber indem man auch ein bisschen so die Geschichte neu zusammengesetzt, ja, hat, weil du hast, so mein Eindruck, das Ganze ja zunächst mal chronologisch erzählt. Ist klar, es gab immer schon diese Rahmenhandlung, aber ansonsten sehr viel chronologisch. Und das fand ich großartig, wurde auch ein bisschen aufgebrochen. Das heißt, dadurch hat der Text auch unglaublich viel Spannung erhalten, ja, indem es immer wieder sozusagen Abbrüche gibt. Dann springt man wieder in eine andere Handlung oder auch in eine andere Zeitebene. Und dadurch, ja, wurde der Text plötzlich wahnsinnig spannender, also auch für mich so beim Lesen, weil ich dachte, wow, das hebt einfach diesen Roman auf eine höhere Ebene. Und das ist nun mal Lektoratsarbeit auch. Also nicht verwechseln, weil du vorhin gesagt hast, Rechtschreibfehler rausmachen, das ist nur Korrektorat.
Genau.
Das ist im Zweifelsfall ein eigener Arbeitsschritt. Lektorat hat genau nichts mit Rechtschreibfehlern. Aber das ist einer der Dinge, die da am Lektorat passiert sind.
Nicht. Welche Aspekte,
also, im Lektorat
sind es noch oder wie lief das noch?
Genau, also im Lektorat sind ganz viele passiert und tatsächlich muss ich auch sagen, es war nicht ein Lektorat, es waren zwei, drei Lektoratsphasen. Es gab ein Groblektorat und ein Feinlektorat und dann auch nochmal eben auch nochmal extra ein Korrektorat und nach dem Korrektorat und dem Satz auch nochmal extra jemanden, einen Menschen, der oder die das Buch nochmal testgelesen hat und geguckt hat auch auf Umbrüche und so weiter. Also da muss ich dem Verlag auf so vielen Ebenen Dankbarkeit zusprechen, weil das so viel Energie nochmal reingeflossen ist von so vielen Seiten. Das Lektorat war unter anderem tatsächlich dieses Grobe, also das, was du jetzt gerade so als für mich war das wie so ein, als Cutter in einem nach dem Filmdreh sitzen und gucken, wie ordnet man die Szenen eines Films so an, dass die am besten miteinander harmonieren. Ich muss sagen, dass in der Zeit, als ich das geschrieben habe, ganz groß Einfluss war die Serie This Is Us. Falls ihr die nicht kennt, schaut sie euch gerne an. Das ist eine großartige Serie, die sich einfach mit dem menschlichen Drama auseinandersetzt. Und das auf eine sehr schöne Erzählart macht. Wirklich. Ich mag sie sehr. Ist eine meiner Lieblingsserien der letzten Jahre. Und die spielt ganz arg mit so Versatzstücken und Puzzleteilen aus Leben quasi. Und da habe ich mich sehr inspirieren lassen, um das genauso hier wieder widerspiegeln zu können. Und dann hatte ich das in einer gewissen Art schon. Und dann kam aber eben Linda und sagte, hey, du hast es schon angefangen so zu puzzeln, kannst du nicht den Rest...
Also deine Lektorin?
Genau. Mhm. Linda Müller, meine Lektorin bei Heimann. Kannst du nicht mit dem Rest des Buches auch dieses Puzzeln machen? Und ich saß wirklich da und war so, nee, es geht nicht. Das Buch ist so gepuzzelt, wie es jetzt geht. Anders geht's nicht. Und tatsächlich aber macht es halt einen großen Unterschied. Erstens mal, dass man weiß, weil das unterschrieben ist, dass dieses Buch wird rauskommen. Das ändert ganz viel im Werkprozess, wenn du weißt, dass dieses Buch veröffentlicht wird. Und zweitens, eine Person zu haben, die vehement hinter ihren Ideen und dem Weitblick und dem Wissen steht und sagt, ich weiß, du bist der Autor und ich weiß, du liebst diesen Text, bitte vertrau mir in dem Moment. Und so, dieses hat sie oft sagen müssen, das hat sie im Titel, beim Cover und eben oft auch manchmal im Lektorat sagen müssen. Und tatsächlich gab es dann diesen einen Moment, wo so viel nochmal, also wirklich auch für mich überraschend, letzten Sommer saß ich auf unserer Loggia und plötzlich war so, ah, krass. Das ist eine Idee, so könnte ich es machen. Und dann habe ich nochmal extrem viel umgestellt und diese Form quasi erstellt, wie sie jetzt da ist. Das war nur das Groblektorat. Da sind auch so Sachen passiert wie, hey, guck mal bitte auf Seite 200 irgendwo, die Haltung, die Alex da hat, die passt nicht zu der Haltung, die er sonst im Buch hat. Hey, und guck mal bitte, da an der Stelle schreibst du so und so, aber woher wissen wir das? Das ist noch nie vorgekommen im Buch. Also wirklich nicht nur grobe Bögen gerade zu bügeln, sondern auch reinzugehen in die Haltungen der Figuren, in die Informationen, die wir überhaupt haben in diesem Buch und dann im Feinlektorat nochmal in die Sprache zu gehen. Und ich glaube, Linda hat in diesem Buch von 265 Seiten, ich müsste jetzt schätzen, ich habe die Änderungen nicht mehr da, aber so um die 600 bis 800 Änderungen gemacht in diesem Text. Und das ist so krass, jemand anderen zu haben, die eine Fähigkeit hat, mit Text umzugehen, die das nimmt, was du gemacht hast und wirklich mit dem feinsten Poliertuch, das sie findet, nochmal drüber geht und guckt, dass alle Ecken und Kanten, die stören könnten,
sauber rausgeschliffen werden und mir die Freiheit gibt, aber zu sagen, das ist eine Ecke und Kante, die will ich aber drin haben. Und so aber durch dieses Buch zu gehen, ich habe 95% der Sachen, die sie angemerkt hat, einfach übernommen, weil das einfach die bessere, sauberere, schönere Version war. Und manchmal aber kam mein Ego so hoch, dass ich gesagt habe, aber nee, diese Form, diese kleine Änderung da, dass die Leute vielleicht auch drüber stolpern in dem Moment, das möchte ich haben.
Also ein großes Lob, ein allgemeines, an gute Lektorate, aber hier ganz konkret an das Lektorat beim Heimon Verlag.
Ja.
Das, wie gesagt, habe ich ja auch mitbekommen und das ist schon sehr beachtlich zu sehen, wenn wirklich ein Verlag gute Arbeit am Text leistet,
ja,
was da aus einem Text entstehen kann, der so natürlich in großen Teilen schon entstanden ist, aber gerade der von dir erwähnte Feinschliff, und es geht ja nicht um das Wegpolieren von Ecken und Kanten, sondern wirklich um das noch vieles noch mehr hervorzubringen,
ja,
fand ich schon toll. Also bis hin, das muss ich auch mal festhalten, auch da hast du mir mal so Entwürfe geschickt, vom Cover, was, ohne da jetzt groß anzuknüpfen, aber was ja auch in gewisser Weise so gar eine Szene oder ein Aspekt oder auch ein Bild aus dem Roman aufgreift, ohne ja, dass es im Roman erwähnt ist. Also das fand ich mit diesem Blick wirklich sehr beachtlich,
ja,
wie dieser Roman auch weiter erzählt wird. Also ein kleines Stück in diesem Cover und im Titel. Also
total, auf jeden Fall.
Das ist schon interessant. Jetzt kam tatsächlich gerade hier von Christoph Wuschel, Grüße aus dem Wedding, schreibt er bei YouTube, die Tage wird das frische Exemplar im Lieblingsbuchladen im Wedding abgeholt. So ist es richtig. Genauso, Christoph, in der Kleinbuchhandlung. Liebe Grüße aus der Hauptstadt. Und Paul Gilius fragt, fühlt sich das Buch für dich nun fertig an? Also fertig schreibt ihr in Anführungszeichen. Kannst du natürlich nach der Promophase damit abschließen? Oder ist es nur ein Teil von dir, den du mit dir tragen wirst? Kannst du dazu eine Prognose wagen?
Ja, also ich weiß, ich ahne zu wissen, worauf Paul anspielt, und zwar ist diese Frage von, ich sehe gerade, Linda ist im Chat bei Facebook.
Ja, die Lektorin hört mit, okay.
Ja, genau. Lektorin hört mit und ist ganz verlegen. Brauchst du gar nicht, also wenn, dann zu Recht, weil du großartig bist. Zurück zu Pauls Frage, es gibt diesen Aspekt der Kunst, die niemals vollendet ist. Und ja, natürlich hätte ich dieses Buch einen Monat später, oder ich merke das ganz konkret an manchen Szenen, die sind so entstanden, weil ich einen kurzen Moment davor irgendwas erlebt habe, was mich nochmal anders inspiriert habe, und das fließt damit ein. Hätte ich diese Szene schon geschrieben gehabt, wäre das nicht passiert. Also insofern, Kunst ist quasi immer in Veränderung. Und es gibt von Dirk von Gehlen, großartiger Journalist, der sich mit auch Kultur als Softwareähnlichkeit auseinander setzt, und er hat dieses Buch geschrieben, das heißt, eine neue Version ist verfügbar.
Steht in etwa in der Richtung da drüben, ja, genau.
Grüße an Dirk, weil genau, was er macht und wie er Text und Kultur sieht, finde ich großartig. Und er sagt auch, eigentlich ist es keine Art von Kunst jemals fertig, und wir müssten eigentlich immer an den Punkt kommen, dass es immer wieder so aktualisierte Versionen davon gibt, die mit jeweiligen Erfahrungen immer wieder quasi neu gemacht wird. Und ja, in der Hinsicht natürlich ist das nicht fertig. Aber gleich, so wie natürlich, würde ich heutzutage den ersten Roman auch ganz anders schreiben. Auf der anderen Seite aber bin ich total froh um diese Fassung, die da ist. Ich bin total dankbar, stolz und alles auf diese Fassung. Und ich kann insofern loslassen, dass ich sagen kann, und das ist eigentlich der Witz, dass jetzt sind wir in dieser Promophase und wir reden ganz viel darüber. Natürlich denke ich aber schon über das nächste Projekt nach und bin total im, wie könnte jetzt die nächste Geschichte sein, die ich aufschreiben möchte. Insofern, ich weiß, was du möchtest, aber ich ahne zu wissen, worauf du hinaus möchtest, Paul. Und ja, einerseits natürlich würde ich dieses Buch jetzt schon anders schreiben als damals. Und andererseits kann ich es super als stolzer Papa loslassen in die Welt und mich um das nächste kümmern.
Ich greife nochmal eine nächste Frage aus dem Chat auf von Ludovico Lucchesi Palli. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wann schreibst du besser, unter Tage oder abends? Ich schreibe momentan an einem Manuskript und merke, dass ich unter Tags besser schreibe. Wann hast du, Schreibphasen. Du schreibst aber auch zum einen im Stehen.
Ich schreibe im Stehen, ja. Ich bin Stehtisch, ja.
Das ist ein Steh.
Also keinen höhenverstellbaren, sondern ich habe mir einfach einen Stehtisch gebaut. Ersten 3 Wochen Rückenschmerzen wie Hölle gehabt und jetzt nichts anderes mehr wollen. Immer im Stehen. Ich habe so ein Wackelkissen, wo ich draufstehen kann, wenn es irgendwie dann doch anstrengend wird. Aber und ich kann mich auch drauflehnen. Das ist ein geiler Tisch. Stehtische.
Und schreibst du daran jetzt eben nachts oder unter Tage? Oder bist du so einer, der so kontinuierlich dann schreibt?
Also jetzt gerade schreibt, also tatsächlich ist das dieses ganz neue Schreiben und dieses ganz erste an einem Manuskript schreiben ist ja jetzt schon tatsächlich länger nicht passiert, weil ich ganz viel in der Bearbeitungsphase hier war und dann kam ja auch die Bewerbungsphase davon und so weiter. Es ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Ich bin großer Fan von Stephen King. Wir beide, kann ich ja sagen.
Wir verweisen auf ganze Podcast-Folgen, ja, genau, die wir über Stephen King
hatten. Ja. Und nicht alles, was er macht, finde ich gut und nicht alle Regeln und Tipps, die er befolgt oder gibt, finde ich gut. Aber er hat unter anderem eben dieses Ding von Schreiben ist unter anderem ein Muskel und schreib nicht einfach nur, oder Kunst grundsätzlich ist ein Muskel, aber produziere Kunst nicht nur, wenn du gerade Motivation und Laune hast, sondern auch nach einem gewissen Rhythmus. Und du musst dich da auch hinsetzen können dran, auch wenn du gerade überhaupt gar keinen Bock hast und du weißt, dass es eigentlich scheiße wird, um in dieser Bewegung zu bleiben. Und das, wenn ich diese Schreibphasen habe, dann strebe ich danach, das zu haben. Das wechselt. Ich habe das Glück, dass ich dann mir meistens ganze Tage nehmen kann. Da kann es sein, dass der ganze Tag über 8 Stunden lang ich 5 Seiten schreibe und den Rest des Tages Wichtigeres mache, sowas wie Börsennachrichten schauen oder so. Oder die Wohnung putzen.
Tatsächlich Börsennachrichten?
Nein,
überhaupt nicht.
Nein, ja,
das hat mich jetzt gewundert.
Nein, okay. Genau, natürlich irgendwas, was ganz weit weg ist. Nein, gar nicht. Aber es gibt auch Tage, an denen ich dann einfach, weiß ich nicht, in besten Tagen irgendwie, ich glaube, an meinen besten Tagen schreibe ich da mal 10 Seiten, Normseiten. So. Also auch gar nicht so arg viel, aber wenn du jeden Tag 10 Seiten schreibst, dann bist du schon mal gut dabei. Kriege ich nicht hin. Ich strebe nach 1000 Wörtern am Tag, wenn ich in so Schreibphasen bin. Die kommen manchmal in einer halben Stunde. Weiß ich nicht, ob es reicht. Aber sehr schnell und manchmal brauche ich meine 8 Stunden dafür. Und ob das am Tag und am Abend ist, ist ganz unterschiedlich. Finde ich spannend, was du sagst unter Tage. Ich kenne das eher als Phase von, dass Menschen sagen, wenn die Nacht losgeht, dass dann irgendwie der Kopf anfängt so zu laufen und das runterzuschreiben.
Ist es so, also konntest du dann auch loslassen oder beschäftigt dich dann das eben auch nachts oder das der Text geht dir nach?
Der Text geht auf jeden Fall nach, die Geschichte geht mir vor allem nach. Die Geschichten gehen mir dann nach. Also Terry Pratchett, auch großartiger Autor, der beschreibt Schreiben immer als Wandern durch das neblige Tal und man sieht das Ende des Tals auf der anderen Seite, man sieht vielleicht so ein paar Bäume oder Highlights in diesem Tal, die weiß man nicht, wenn man ansteuern, aber wie der Weg genau durch dieses Tal geht, weiß man nicht, wenn man anfängt mit Schreiben und das finde ich ein wunderschönes Bild fürs Schreiben und so geht's mir auch. Das heißt, es kann aber sein, ich stehe mitten in diesem Tal und habe vielleicht gerade diesen schönen einen Baum gesehen und weiß, auf den Baum will ich als nächstes. Wie genau ich da hinkomme, weiß ich noch nicht und dann, wie gesagt, passiert irgendwas an dem Tag und ich denke, krass, das ist genau der Weg, den ich brauche, um da hinzukommen oder das war vielleicht der Weg gerade eben und ich muss nochmal Sachen umschreiben. Insofern beschäftigt mich mehr die Geschichte als das Schreiben selbst.
Bist du so jemand, der wirklich auch schon weiß, wo letztendlich am Ende die Geschichte enden wird? Vielleicht eben nicht den genauen Weg, wie du es gerade beschrieben hast, aber der zumindest weiß, wie das Ding ausgeht, denn wir haben ja über Stephen King des Öfteren schon gesprochen und bei ihm hat man manchmal den Eindruck, er weiß nicht unbedingt, und das sagt er manchmal auch, dass er mit einer Idee, mit einem Bild anfängt und nicht weiß, wohin ihn die Geschichte führt. Bist du auch so jemand?
Ja, genau. Es gibt dieses schöne Interviewzitat von ihm, wo er sagt, er zitiert, soweit ich weiß, Salinger sagte, also Fänger im Roggen, Autor, sagte, du musst als Autor, als Autorin den letzten Satz deines Buches zuerst schreiben können, bevor du anfangen kannst. Und dann
John Irving sagt das ja auch, dass er das so macht. Denn er beginnt mit dem ersten Satz, ja.
Im letzten Satz.
Mit dem letzten Satz.
Und dann macht Stephen King so eine Würge Ahnung auf der Bühne und sagt, er findet das schrecklich, weil er selbst ist ja sein erster Leser, bin ich auch, aber auf eine andere Art höchstwahrscheinlich. Er ist sein erster Leser. Wow. Und er will einfach wissen, was da passiert so. Und deswegen will er nicht wissen, was passiert vorher, und er will seine Figuren auch nicht einklemmen und irgendwie zwingen, sondern er folgt den Figuren und den Handlungen, was ja wiederum gut ist. Und trotzdem aber, und da unterscheiden wir uns offensichtlich, bin ich dann vorher in der Arbeit, meine Figuren so gebaut zu haben und so konstruiert zu haben, so plump sich das gerade anhört, so nüchtern sich das anhört, dass sie sich so verhalten, wie ich das nämlich möchte. Nicht im Einzelnen, aber im Groben, dass ich später weiß, das ist mein Bogen und da möchte ich hinkommen. Und das ist auf jeden Fall so. Ich weiß am Ende, bevor ich anfange, weiß ich, das wird passieren, das wird passieren, das wird passieren, und dann will ich, dass das die letzte Szene ist. Und tatsächlich sehr visuell. So sieht's aus. Das ist das Licht, das ist der Soundtrack.
Holger Vogt schreibt: Für mich als Nur-Leser ist euer Werkstattgespräch unglaublich spannend. Vielen Dank. Ich hatte ja keine Ahnung, wie viele Schritte erforderlich sind. Freue mich riesig aufs Lesen. Also das ist gut, zum einen, dass wir das vermittelt haben, dass das eben nicht so einfach ist, und dass wir vermittelt haben, ja, das Buch lohnt es sich zu lesen.
Ja.
Jetzt würde ich tatsächlich aber nochmal auf Sprechen auch nochmal zu sprechen kommen. Und auf die Frage, beziehungsweise da kommt jetzt gerade noch was.
Ja, Joram, also J.D. Karotti.
2020.
Die hat das Jahr 2020 generell in Kreativität?
Ja. Machen wir, würde ich vielleicht gleich noch machen, wenn wir sagen, ja, wenn wir jetzt auf den Zustand kommen, dass jetzt sozusagen das Buch rauskommt. Ich würde aber, also kommen wir gleich nochmal auf die Frage zu sprechen.
Und gerne, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie noch mal stellen, solange wir jetzt
genau über was, also die, ja, genau. Ich wollte tatsächlich nur mal jetzt auch über das Hörbuch sprechen, ja, was ja sozusagen in gewisser Weise für dich zumindest ja auch Teil dieses Plans war. Ich glaube, ja, es war von Anfang an klar, dass du gesagt, ja, hast, du willst auch natürlich als ausgebildeter Sprecher das Hörbuch sprechen, was ja normalerweise nicht, ja, die Verlage gar nicht so gut finden, wenn der Autor nicht gleichzeitig, Autorin, ja, wie in deinem Fall, ausgebildet der Sprecher ist, aber man verkauft ja in der Regel auch die Hörbuchrechte an, ja, den Verlag, oder manche Literaturagenten sagen auch, nee, das sollte man nicht unbedingt tun, aber es war, glaube ich, von Anfang an, also man sollte zumindest sicherstellen, dass der Verlag überhaupt daran interessiert ist, ein Hörbuch, genau, zu machen. Das ist schon mal ein wichtiger Aspekt. Aber ansonsten, ja, da bestimmt ja dann auch der Verlag, der sich dieses Hörbuchrecht von dir sozusagen als dem Urheber abgekauft hat, wer nun das Hörbuch spricht. Aber in deinem Fall war auch, das war klar, ne, von Anfang an, dass du gesagt hast, wenn ein Hörbuch, dann sprichst du das auch selbst. Oder war es nicht so?
Nee, also mir war klar, und das habe ich auch in Vorgesprächen ganz klar gemacht und auch abgeklärt, dass es ein Hörbuch geben wird. Ich hatte aber gesagt, dass wenn es, wenn der Verlag sagt, wir wollen dieses Buch mit, setze einen großen Sprechernamen, also einen fähigen großen Sprechernamen ein.
Stadlober, ja.
Was?
Der Christian Brückner wäre ungeeignet,
der ist zu alt. Der ist zu alt, ja.
Ja.
Ja, aber ja, also zum Beispiel Simon Jäger hätte ich unfassbar schön gefunden. Großartiger Sprecher.
Aber wer hat das, die richtige Stimme führt?
Also der Person? Hat, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das wäre spannend, das zu sehen, ob er das hinkriegt, diese Haltung, also diese, aber ich meine, ey, Andreas Fröhlich und Jens Wawaczyk und Oliver Rohrbeck sprechen, ja, seit 30 Jahren 16-jährige Jungs, also 40 Jahren schon 16-jährige Jungs, insofern das mute ich ihm zu. Worauf ich hinaus möchte ist, so ein Text ist ja wie so eine Partitur. Das ist interpretierte Version der Geschichte, und so wie, das kennt ihr bestimmt auch, es gibt einfach Songs, die sind in der Coverversion besser als in der Originalfassung. Aus egal welchen Gründen, oder für euch besser als in der Originalfassung, weil da jemand aus diesem Song nochmal Facetten herausholt, die im Original nicht so herausgestochen sind. Und so hätte es, oder so weiß ich es auch von Büchern, es gibt Bücher, die lese ich okay gern, da höre ich die Hörbuchfassung und denke, krass, diese Person, dieser Sprecher, diese Sprecherin holt so viel aus diesem Buch nochmal raus, so viele Energie und Facetten und Ebenen, die habe ich selbst gar nicht drin gelesen, dann ist das voll schön, und darauf, da war ich offen für, also da habe ich gesagt, wenn ihr sagt, der und der macht das, hätte ich ja gesagt, aber der Verlag hat dann von sich aus gesagt, nee, das, auch Autorenlesung ist auch nochmal ein, quasi nochmal ein Marketingpunkt, den man gut einsetzen kann. Und dann habe ich natürlich gleich gesagt, klar, wenn ihr wollt, dass ich das mache, mache ich sofort, gar keine Frage. Und ich habe es super gern gemacht. Es war eine großartige Zeit in diesem Tonstudio in Stuttgart. drei Tage lang nochmal so einen Ritt durch dieses Buch. Und das ist natürlich total schön, dass, also einerseits war es total schön, weil Markus Götze, bei dem ich das Hörbuch aufgenommen habe, kannte das Buch nicht. Und das war wie, wenn in den Pausen, wenn ich meine Stimme schonen musste, haben wir so ein bisschen, wie so, wenn man gemeinsam so eine Serie schaut, weißt du, so, ey, weißt du, und an der Stelle so habe ich mir das und das gedacht. Und so haben wir über mein Buch geredet, während ich das aufgenommen habe, weil er es halt davor nicht kannte. Das war so eine schöne, warme Stimmung in diesem Studio. Ich war super glücklich einfach. Und gleichzeitig aber ist natürlich das Hörbuch, dadurch, dass ich das jetzt nochmal interpretiere, diesen Text, näher an der Version, die in meinem Kopf passiert. Das ist total spannend, weil jetzt konnte ich nochmal Pausen mit reinlegen, ich konnte Haltung mit reinlegen, ich konnte also die richtige Art von Emotion an den richtigen Stellen mit reinlegen. Ich konnte den Figuren einigermaßen die Stimme geben, die ich im Kopf habe und so. Und das war total die schöne Arbeit für mich. Ich bin total dankbar dem Verlag, dass ich das machen durfte. Ich bin total froh, dass es jetzt auch ein Hörbuch gibt. Und wie gesagt, es muss nicht eure bessere Fassung sein, aber es ist zumindest die Fassung, die näher an dem ist, die in meinem Kopf ist.
Gut, jetzt hast du sozusagen die Frage, die ich tatsächlich auch hätte, hast du das Roman, den Text nochmal neu erfahren, ja auch gleich total beantwortet.
Ja.
Und jetzt kommen wir tatsächlich
Richtung Ende
oder ja, zum heutigen Tag, ja, oder was natürlich ja noch nicht das Ende jetzt ist, weil jetzt geht es ja eigentlich los, beziehungsweise es ist natürlich etwas gebremst, dadurch, dass normalerweise jetzt ja im März die Leipziger Buchmesse unter anderem gewesen wäre, wo du ja sonst auch schon des Öfteren warst, also auch wir standen ja da auch schon zum Thema Sprechen und so gemeinsam auf der Bühne. Wir wären uns, hätte ich mir natürlich auch gewünscht, dort, also vor allem jetzt, nachdem ich das Buch kenne, auf der Bühne gestanden. Aber das ist alles nicht passiert. Die Leipziger Buchmesse ist zum zweiten Mal jetzt abgesagt aufgrund der Corona-Pandemie. Also das gibt es nicht. Eine Lesung kann nicht aktuell noch nicht stattfinden. Also das ist die Situation, in der das Ganze kommt. Und Jutti Carotti hier hat deswegen auch hat das Jahr 2020 generell deine Kreativität, Arbeit oder den Veröffentlichungsprozess beeinflusst. Empfindest du die Pandemiesituation als Vorteil oder Nachteil für den Debütroman? So die Frage, die ich jetzt hier auch an dich stelle.
Kommt ja genau damit rein.
Genau.
Tatsächlich erstmal ein harter Nachteil, keine Frage, weil all das wegfällt. Es gibt keine Buchmessen, es gibt viel weniger Plattformen, und die Plattformen, die wir haben, die, bei denen ihr gerade seid, und auch die Plattformen, an denen die Leute später diesen Podcast hören können, so gut es ist, dass die da sind, die sind natürlich gerade hart überlaufen. Und wir sind alle gerade in der Situation, dass unsere Unterrichte, unsere Arbeit, unser Sozialleben auf digital umgestellt ist. Und von wie vielen Leuten habe ich das schon gehört, und ich kann es total gut nachvollziehen, wie oft will ich denn dann noch abends, nachdem ich schon 8, 9, 10 Stunden auf ein Display gestarrt habe und darin meine Meetings gemacht habe, meinen Musikunterricht hatte, meine Freunde gesehen habe, dann nochmal abendlich Bespaßung haben. Ich kann total verstehen, dass die Menschen ermüdet sind, ausgelaugt sind, zermürbt sind, und ganz viel kann nicht passieren. Ich kann nicht rumfahren mit diesem Buch und vor Menschen lesen, live vor Menschen lesen, Situationen machen, Schlangen von Leuten sehen, die vor mir stehen, weil sie in dem Buch unterschrieben haben wollen. All das passiert nicht. Deswegen ist es leider tatsächlich ein Nachteil für ein Debütroman, weil ganz viel Aufmerksamkeitsmöglichkeit wegfällt. Generell blablabla
beeinflusst. Aber es ist ja schon einiges durchaus geplant. Also vielleicht nochmal, was in den Rahmen der Möglichkeiten möglich ist.
Genau, also aber dafür, was für eine Zeit wir leben.
Die Zeit, in der wir wohnen, ist auch ein schöner.
Ja, okay. Das ist dann 2023, der Titel des nächsten Buches. Erstmal immer noch, und ich glaube, das ist ganz gut rausgekommen, nach all diesem Ritt, Entschuldigung, damit dieses Buch überhaupt rauskommen kann, ist mir egal, dass gerade eine Pandemie ist. Ich bin froh, dass dieses Buch erscheint. Froh und dankbar, dass es passiert. Und auch wenn nichts passiert wäre an Promo, wäre ich froh und dankbar gewesen. Das grundsätzlich. Jetzt aber bin ich dann überrascht, dass dann doch relativ viel passiert. Wir sitzen hier, die Hook für die nächsten Termine oder
ja, auch ein bisschen, genau, okay. Was ist noch? Also wir haben hier Stuttgarter Zeitung, gab es heute einen Bericht, den können wir dann Rennen. Kann man nachlesen, genau.
Mein Kopf so ein bisschen bewegen. Ich habe das Glück, dass ich durch all die Jahre, die ich schon in dieser Stadt Stuttgart und aber auch in den Medien, in den verschiedenen Medien in Stuttgart verbringe, natürlich ganz viele Menschen und Kontakte aufgebaut habe und diese Menschen und Kontakte haben sich total bezahlt gemacht. Stuttgarter Zeitung hat einen sehr schönen Bericht geschrieben. Die Pforzheimer Zeitung in der Nähe des Dorfes, in dem ich groß geworden bin, hat eine ganze Seite über mich mit Interview gemacht. Danke, Anke. Das war total schön. Sie heißt wirklich Anke. So, jetzt kein Witz. Und das Lift-Magazin in Stuttgart hat ein wunderschönes Interview gemacht. Frank Rutkowski, bin ich sehr dankbar für, dass das passiert ist.
Auf SWR2 kam.
SWR2 kam heute Morgen ein kurzes Stück über mich als Künstler grundsätzlich mehr. Und dann soll aber jetzt am Wochenende auch nochmal in dem Lesejournal von SWR2 etwas über das Buch kommen. Da bin ich auch sehr gespannt. Also es ist dann doch relativ viel Medienwirksamkeit passiert. Tatsächlich, und das habe ich so gar nicht vorausgeahnt, das war nie geplant so, ist es dann doch so, dass eine Stadt, aber auch die BuchhändlerInnen in der Stadt einigermaßen lokalpatriotisch sind. Also sobald klar war, dass das Buch in Stuttgart spielt, ist da ganz viel passiert okay, dann gucken wir uns das nochmal an. Also das ist doch mal wichtig.
Ja,
so. Und dann, genau, machen wir heute das hier, worüber ich sehr froh bin. Am 28. darf ich im Kulturkiosk lesen in Stuttgart im Züglin-Areal, unter dem Züglin-Parkhaus. Auch das wird live gestreamt, dann auf, ich darf nichts Falsches sagen, ich glaube Instagram und Facebook. Und es gibt dann im April zwei Lesungen, und zwar einmal eine Insta-Stream-Lesung mit Lovely Books und da freue ich mich sehr drauf. Ein Termin Ende April in der Stadtbibliothek in Stuttgart bei Caroline Grafe. Das wird großartig. Auch das alles immer als Stream. Es gibt also quasi bisher alle geplanten Lesungen sind Streams, weil es gerade einfach nicht anders geht. Die Termine findet ihr unter der wunderschönen Domain, die ganze Zeit eingeblendet ist. Immer noch wach.de werde ich, sind noch nicht da. Fair enough. Aber ich arbeite daran, dass sie zeitnah morgen oder so online stehen, damit ihr alle Termine nochmal finden könnt.
Genau, das beantwortet ja auch eine Frage, die gerade im Chat gestellt wurde. Das ist tatsächlich dann auch Lesungen. Ne? Also wir haben ja gesagt, okay, wir müssen mal ein bisschen
kurz mal reinlesen,
aber das soll hier nicht im Vordergrund stehen. Aber das werden dann auch Lesungen sein.
Genau, auf jeden Fall. Ja, Lesungen und wahrscheinlich auch weniger Interaktion, weil mehr immer mit ModeratorInnen und dann mehr aber eben so das, was man eher kennt an so Lesungstagen.
Ja. Und ansonsten weiß niemand, was dann kommt und wann man wieder live lesen wird und das wird man einfach.
Ich habe voll Bock drauf. Ich freue mich total. Ich freue mich drauf, Menschen zu treffen, mit Menschen über Dinge zu reden. Auch mit Menschen drüber zu reden, was sie nicht gut fanden. Also und das habe ich halt echt, das ist was ich an mir gelernt habe in Hildesheim und dann auch dankbarerweise bei der UFA. Ich lerne unfassbar gern. Und manchmal tut es weh und Kritik ist auch natürlich nicht einfach. Aber es ist total schön, wenn sich jemand die Mühe macht, dich ernst zu nehmen und dir Kritik zu geben. Und das habe ich mir vorgenommen, dass ich das auch genau in dem Fall jetzt machen möchte. Und ich freue mich über jede Art von Kritik und über diesen Text reden, über diese Arbeit reden.
Nochmal Blick auf den heutigen Tag, den ich ja sozusagen dein miterleben konnte, weil wir uns ja heute auch hier auf das Gespräch vorbereitet haben.
Ja.
Aber ist natürlich dann schon aufregend. Also es gibt ja sozusagen auch bei der großen Plattform Amazon, sagen wir es durchaus, werden die Rezensionen werden ja dann auch erst an dem Tag des Erscheinens online gestellt. Was tut sich bei Instagram? Gab's eine Sperrfrist eigentlich?
Ja.
Wie das eigentlich da so üblich ist, darf man, egal ob jetzt Feuilleton oder Bloggerin, nicht unbedingt vorerscheinen, über das Buch zu urteilen, um da nicht schon von vornherein irgendwelche Meinungen zu setzen und keiner kann sich vom Gegenteil überzeugen, wie auch immer die Meinung ausschaut. Also gab es tatsächlich und dann ging es los. Also du warst heute schon öfter am Handy und hast geguckt und hast aber auch selber gepostet. Also wie wichtig ist jetzt sozusagen, oder nimmst du auch das in dem Sinne das Werben für das eigene Produkt, also bei Instagram zu posten und sonst wie?
Also genau, ich habe normalerweise so ein, meine Mein Handy sperrt nach einer halben Stunde Instagram und Facebook und Reddit. Wenn das gesammelt auf eine halbe Stunde kommt, sperrt mir mein Handy diese Dienste.
Also hast du ein Zeitkontingent eingestellt?
Genau.
Okay.
Und das kann man auch, also Apple macht das ja, dass man sagen kann, noch eine Minute oder noch 15 Minuten oder für heute gar nicht. Und für Insta und Facebook habe ich für heute gar nicht gedrückt. Und das heute Morgen um, ich glaube, 9.22 Uhr oder so. Also das ging sehr, sehr schnell. Ja, weil ich auch da das große Glück habe, dass ich in all den Jahren, und das ist natürlich der Vorteil, ich strebe da seit 19 Jahren hin. Das heißt, ich bin seit 19 Jahren in dieser Szene unterwegs. Ich habe viele großartige Menschen kennengelernt in der Buchbranche. Ich liebe es, auf die Buchmessen zu gehen, weil es wie ein Familientreffen ist, zweimal im Jahr. Und du triffst die Leute, über die du über großartige Geschichten reden kannst. Das ist geil, wirklich. Und ich habe das große Glück, dass viele dieser Menschen jetzt gerade in diesem Internet eben auch sagen, ey, voll schön, dass das geklappt hat und wir konnten dich begleiten, wir kennen den Weg, wir kennen deinen Struggle und wir machen auch unsere Follower darauf aufmerksam. Und das ist, ja, voll schön. Und deswegen habe ich heute auch natürlich das versucht wahrzunehmen und gleich diesen Ball so schnell wie möglich am Laufen zu halten. Und deswegen, ja, es tut mir leid, ich war heute so sehr am Telefon. Ich versuche das normalerweise nicht so stark.
Das wäre klar, okay.
Nee, aber heute genau. Und ey, Platz 82 in der Kategorie Tod und Trauer bei Amazon. Ich finde es großartig. Ich finde, das ist schon mal irgendwie ein guter Schritt, dass... Gucken wir mal, ob wir Platz 82 grundsätzlich erreichen.
Ja. Also jetzt konntest du tatsächlich anderthalb Stunden nicht das Ranking überprüfen, vor allem vielleicht jetzt auch nach der jetzigen Veranstaltung, nachdem ihr parallel jetzt alle wahrscheinlich schon die Website eurer kleinen Buchhandlung um die Ecke angesurft habt, die auch Bücher verkaufen, die sich auch freuen, wenn ihr dort das Buch kauft. Also bitte nicht unbedingt auf den großen Plattformen. Jetzt gucken wir mal, was kommt, was weiter passiert. Ja. Ich bin auch gespannt. Und da ist noch Lisa Fred, wünsche mir, dass wir, wenn alles over ist, irgendwann und wir immer noch wach, einfach große Post-Release-Party machen. Ja.
Dafür ist der Titel natürlich großartig. Er ist großartig, um ihn zu hashtaggen und er ist großartig, um ihn mit dem Wortspiele zu machen. Das auf jeden Fall. Ich bin sehr begeistert. Ja, es stimmt.
Guck mal hier.
Wir sind im Kulturkaufhaus Dussmann. Wir sind da in Berlin Anfang März für die Aufnahme. Tatsächlich habe ich gerade den Streaming-Termin dann nicht, also wann diese Lesung im Kulturkaufhaus ausgestrahlt wird, das kann ich gerade
sagen. Also du bist dort?
Ich bin dort, genau. Ich fahre dahin.
Du bist dort, aber es wird gestreamt.
Es wird dann, es wird von dort dann gestreamt.
Genau. Aber du bist nicht in Stuttgart, sondern bist in Berlin.
Ich bin da in Berlin, genau.
Okay.
Auch, weil natürlich im besten Fall irgendwie vielleicht jemand dann der Medien in Berlin sagt, hey, wenn sie eh da sind, Herr Neithardt, sollen wir vielleicht noch ein Gespräch machen. Das wäre natürlich auch schön. Also, genau. Und um diese Frage, die ich jetzt ein bisschen übergangen habe, zu beantworten, vielleicht auch, weil ich aus dieser Self-Publishing-Ecke irgendwie auch komme, ich bin abgelenkt erstmal, weil gerade wieder eine Frage reinkommt. Aus dieser Self-Publishing-Ecke komme, glaube ich, daher kommt das. Und weil ich so lange auf dieses Produkt hingearbeitet habe, bin ich für alle Presse- und Werbemaßnahmen natürlich zu haben. Also ich weiß auch, ich habe das aus mehreren Ecken schon gehört, dass nicht alle AutorInnen, besonders die der alten Garde, das anders sehen. Aber für mich ist das ganz klar, das ist ein Produkt, das ist nicht mein Produkt, weil es ist das Produkt von meiner Lektorin und mir und ganz vielen anderen Menschen, die auch im Abspann genannt sind und vielen weiteren, die nicht genannt sind. Aber es ist das Produkt, das mir sehr am Herzen liegt und mein Name steht vorne drauf. Und natürlich setze ich alles ein, was ich habe, dass ich damit so viele Menschen wie möglich erreichen kann.
Christian Wörr sagt, ja, wann soll es denn bei den kleinen Buchhandlungen ankommen? Vor einer Woche bestellt, heute noch nicht da.
Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Das kommt aus der Buchhandlung an, wann die das da bestellt haben. Und über welchen, wie sagt man, Barsortimente heißen die?
So? Ja, unter Umständen, klar.
Genau, da weiß ich nicht genau, was da sind ja ganz viele, auch da sind ja so viele Zwischenschritte, um das von Verlag zu Buchhandlung in deine Hände zu bringen. Leider kann ich das nicht so allgemein sagen. Es tut mir leid.
Kann mal passieren, aber generell, also hier, es liegt auf jeden Fall vor, es wurde ausgeliefert und heute der offizielle Tag. Ja, eine Stunde und 30 Minuten haben wir jetzt gesprochen, nachdem wir gesagt haben, ja, so eine Stunde machen wir.
Ja, der Livestream sagt sogar eine Stunde und 50 Minuten.
Ja, wir haben natürlich noch eine exklusive Pre-Show gemacht. Ja. Aber ansonsten für den Podcast, jetzt muss ich fast so sagen, da wir ja so ein ungewöhnliches Gespräch haben, gibt es tatsächlich von deiner Seite aus noch Aspekte, die dir wichtig sind, die wir nicht angesprochen haben. Die wird es natürlich geben,
ja,
aber...
Tausende. Ja. Okay, genau, also ich presse runter. Klar, es gibt tausend Sachen und ich bin total gespannt auch, weil, also eine Sache, die, das hast du ja auch kurz schon angemerkt gehabt, der Türrahmen, das Café, nur als kleinstes Ding, ist natürlich irgendwie auch eine Anspielung an den ersten Roman. Und davon, von so Anspielungen und so Sachen, die mir wichtig sind, sind ganz viele in den Roman geflossen. Und da bin ich sehr gespannt, wie Menschen darauf reagieren und wann Menschen mich auf was ansprechen und so.
Das also mit dem Türrahmen muss ich kurz zwischenhaken, das muss man sozusagen wissen. Es gibt also das Café, das Alex zusammen mit seinem Freund betreibt, heißt eben Türrahmen.
Genau.
Und das spielt natürlich auf den Titel deines ersten Buches an.
Großartiger Name für ein Café, der Türrahmen.
Hast du den schon sichern lassen?
Nee, habe ich nicht, aber den gibt's nicht. Also ich habe gegoogelt nach Café und Türrahmen und das gibt es offensichtlich noch nicht als Begriff. Aber ich find's großartig. Ich frage mich, warum es das noch nicht gibt als Namen für ein Café oder für ein...
Also es sind eine Menge Dinge und Anspielungen drin. Das fand ich beim Lesen auch das Schöne. Also ich habe gerade, also auch das gesagt, es ist natürlich, wie gesagt, was anderes, wenn man einen Autor nicht kennt und das den Prozess ein bisschen begleitet hat. Und aber interessanterweise, gerade weil ich ja besser kenne, war es also auch für mich in der Lektüre sehr einfach sozusagen klar zu trennen, was man natürlich als Kritiker ja auch immer verlangt. Du musst zwischen dem Autor und der Figur im Roman trennen. Und ich dachte immer, naja, mal sehen, wie das jetzt ist. Und am Anfang dachte ich auch so, also wenn da Alex, diese Figur Alex spricht, dann sehe ich und höre ich dich sozusagen als Film schon besetzt mit dieser Figur. Das war überhaupt nicht der Fall. Also das sozusagen will ich hier auch positiv festhalten, dass für mich tatsächlich auch die Figur lebte, die Figur diese Eigenständigkeit hatte und nicht immer ich nur den Autor Fabian Neidhardt gehört habe. Ja, jetzt kommt, hey, das mit den Anspielungen und Querverbindungen ist sowieso etwas von dem, was ich an deinen Geschichten so besonders liebe. Aber das weißt du ja schon. Ja. Also klar, da gibt es viel, was man aus von Kunstwerken und sonst wie auch viel, die natürlich dich kennen. Also das ist natürlich nicht ganz losgelöst.
Yeah.
Wir haben zum Beispiel auch überlegt, normalerweise, wenn wir uns treffen, trinken wie auch immer Malzbier.
Tatsächlich
Malzbier und Malzbier spielt
eine große Rolle.
Ich habe immer wieder getrunken. Also dachte ich auch so, wenn ich ach guck, ja Mensch, tatsächlich, jetzt haben wir überlegt, dass wir hier Malzbier trinken. Aber wir haben dann gesagt, nee, das wenn da jemand so reinseppt in dieses Video, boah, die trinken da Bier.
Yeah.
Also wir hatten dann immer das Etikett nach vorne halten, da hätte was abkleben müssen, weil es wurde nicht gesponsert, dieses Video von einem der großen oder kleineren Malzbierhersteller. Deswegen haben wir das jetzt gelassen für heute hier, dass wir Malzbier trinken. Aber gleich, wenn alles rum ist,
machen wir das.
Stoßen wir nochmal an mit Malzbier.
Auf jeden Fall. eine noch anzusprechende Sache, weil es ja keine richtigen Lesungen gibt, und trotzdem aber die Fragen schon kamen, natürlich gibt es signierte Exemplare und wenn ihr eins wollt, meldet euch gern, alle Infos auf dieser wunderschönen Domain immernochwach.de. Wie geil, dass sie frei war. Ich bin total happy, dass hier niemand bis dahin noch niemand haben wollte und ich sie jetzt habe und da ganz viel über dieses Buch passieren kann.
Also da kann man signierte Exemplare dann auch bestellen.
Genau.
Die man dann direkt von dir, also das ist der Bonus, die sind dann signiert. Auch mit Widmung?
Ja, klar. Ach so, ja, für mich hängt das irgendwie immer zusammen, ja, klar. Also es ist nicht so, dass ich...
Ja, signieren ist für mich nur einen Namen reinschreiben und Widmung ist dann so, ja.
Ich habe so einen Namensstempel und dann schreibe ich jedes Mal, präge ich so die Buchstaben des für... Nein, das wäre auch geil, aber nee, ich schreibe alles per Hand. Dieser aber, Linkshänder.
Ja gut, es gibt Autoren, die stempeln auch und sonst wie,
Ja, ich weiß alles, aber...
Judith Schalansky zum Beispiel, also die ist dann mit Stempeln und Prägung und Zugange,
Aber die hat ja auch nochmal, während mein Faible auf dem Sprechen liegt, ist ihr Faible ja vollkommen die
Buchgestaltung.
Genau,
ja klar.
fühlt sich nach Ende an, oder?
Fühlt sich ein bisschen nach Ende an, in dem Sinne. Wobei, es ist nicht das Ende, es ist der Beginn einer wunderbaren Buchkarriere. Fabian Neidhardt, nicht nur der Beginn, sondern die Fortführung, sag ich mal, immer noch wach. Also wir sind tatsächlich auch nach diesem Podcast immer noch wach. Also wir beenden jetzt aber diese Podcast-Aufnahme jetzt hier für das Literaturcafé.de, für den Podcast, die natürlich etwas länger geworden ist, aber das ist das Schöne an Podcasts, dass wir eben nicht beim Radio sind, dass wir uns länger unterhalten können. Also
gucken immer noch Leute zu.
Also es gucken immer noch Leute zu. Wir bleiben auch noch ein bisschen online, auch wenn dieser Podcast, den man jetzt hört, gleich zu Ende geht, sind wir noch ein bisschen in der Aftershow hier und machen dann noch, in der Aftershow sind wir noch bei wer, also heute am 16. Februar 2021 live dabei ist bei YouTube, bei Facebook. Bleiben wir noch online. Für den Podcast ist und für den Blick auf das Buch ist jetzt aber Schluss.
Genau.
Guck
nochmal bei den Kommentaren bei Facebook.
Dennoch, wir gucken auch mal rüber zu Facebook. Was haben wir da?
Alles gut. Genau, alles runtergescrollt. Cool.
Alles haben wir soweit beantwortet, aber für Fragen sind wir so noch da. Für auch die Podcast-Hörer, die natürlich vielleicht das jetzt nicht live hören. Ja. Wenn noch Fragen sind, auf immernochwach.de kann man dich erreichen. Ansonsten Mail an literaturcafé.de erreichen dich genauso. Ja. Wir werden auch weiterhin weiteren Folge dann wieder mit über andere Bücher von anderen Menschen sprechen. Vielleicht nochmal das eine oder andere auch einfließen, wie es dir ergangen ist. Das wird bleiben. Deswegen der Hinweis auch da, abonnieren Sie diesen Podcast über die gängigen Portale bei Spotify, bei Deezer, bei Apple Podcasts ist dieser Podcast als literaturcafé.de zu hören. Und wenn Sie regelmäßig neue Folgen bekommen wollen und wenn Sie auch diesem Podcast etwas Gutes tun wollen und Ihnen Podcast-Charts und Algorithmen nach vorne wuchten wollen, dann abonnieren Sie diesen Podcast über die entsprechenden Plattformen. Ansonsten gibt es ihn ja auch immer über literaturcafé.de zu hören. Ich freue mich und sage jetzt nochmal vielen, vielen herzlichen Dank für dieses ganz besondere Gespräch und die ganz besonderen Einblicke, die du, Fabian, gegeben hast in die Entstehung deines Buches Immer noch wach.
Total gern. Vielen Dank für all das, für diesen ganzen Tag aufbauen und Streaming auf zwei verschiedenen Plattformen und sowieso all das. Vielen Dank, Wolfgang. Sehr schön.
Also wir blicken nochmal in sozusagen im Livestream jetzt auf das Buch Immer noch wach.
Ey, dieses Papier, also es ist so schön. Es ist wirklich, ich habe es so gern in der Hand. Das ist großartig. Ja dann, einen wunderschönen Abend. Vielen Dank für das Live dabei sein. Vielen Dank für das Tschüss sagen. Vielen Dank für, sowieso das Lesen, das Dasein, alles.
Genau, dann sagen wir für die Podcast-Hörerinnen und Hörer zumindest, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Schönen Abend.